Hallo, liebe Stargate-Fans. Euch willkommen bei unserer 284. Ausgabe mit. Dabei ist wie immer Thomas. Hi, Thomas.
Ein gut ausgestatteter Thomas. Ich trage zufällig nämlich das Stargate, das Sternentor.
Sehr gut. So muss es sein. News gibt's nicht wirklich viele, außer dass es jetzt auch eine Webseite gibt, wo diese ganze Stargate-Thematik fantechnisch zentriert ist. Da könnt ihr alles nachlesen. Auch die Petition findet ihr da. Das ist einfach safestargate.com, also sehr leicht zu merken. Und genau, wenn ihr irgendwas postet auf Social Media bezüglich eurer Meinung zu diesem Stargate MGM Amazon Fail, dann einfach auch unter dem Hashtag nur safestargate verwenden. Dann hat das irgendwie mehr Reichweite, als wenn man dann noch andere Sachen macht. Genau, das ist das Einzige, was ich jetzt noch irgendwie mehr oder weniger neu gefunden habe.
Genau, wird Zeit, dass Elon Musk jetzt das Amazon übernimmt, anstatt Jeff Bezos. Der hat genug bei einem Trillion, was ist er jetzt, Trillionär? Trillionär, ja, dann ist es auch egal, wenn das Flop sein würde.
Also genau, das kann so ein kleines mittelständisches Unternehmen
mit so ein paar Milliarden
Amazon MGM nicht leisten anscheinend. Also es ist ja, es tut einem ja fast leid. Es ist sowieso die Bäckerei, die Dorfbäckerei der Filmbranche. Anscheinend so, ja. Naja. Auf jeden Fall haben wir heute wieder eine Folge und es geht logischerweise jetzt erstmal vorwiegend um Stargate Atlantis, Staffelfinale, Staffel 3, Folge 20. Wie heißt das Ding im Original, Thomas?
First Strike, wobei es auch Abwandlungen gibt. Also First Strike Part 2 habe ich auch häufiger gelesen, Part 1. Ja, wobei das natürlich totaler Quatsch ist, weil die nächste Folge völlig anders heißt, nämlich Adrift.
Dann haben sie uns wieder eine Folge geklaut. Ich dachte bei dem Originaltitel zuerst an, es gibt, glaube ich, so einen älteren Jackie Chan Action Komödie Ding und ich glaube, das Ding heißt auch First Strike, korrigiert mich gerne, aber da habe ich irgendwie dran gedacht, an so einen Jackie Chan, der rumballert und rumrennt in der Stadt.
Könnte auch Magic the Gathering sein, da gibt es auch eine Fähigkeit, die
First Strike heißt. Ja. Dann haben wir doch da jetzt alles erwähnt.
Würde auch passen, ich kriege heute nämlich die Doku dazu. Es gibt einen Film, der über Kickstarter gemacht worden ist, Magic the Gathering, eine Doku. Bin ja mal gespannt, was heute kommt.
Nicht schlecht. Genau, es gibt noch andere Strafvarianten, auch ein geiles Wort, okay. Aber ja, es ist alles ähnlich, außer bei den Franzosen. Da heißt es nämlich Nom de Code Horizon. Codename Horizon. Klingt wie so ein C-Movie aus den 80ern, Action.
Ist aber mal ein halbwegs passender Name.
Ja.
Ne? Also,
ja,
es gibt auch Titel, die Abwandlungen, die plötzlich überhaupt nichts mit der Folge zu tun haben.
Das stimmt wohl. Genau, zur Ausstrahlungsgeschichte. Mal gucken, haben wir wieder die Österreicher an Bord? Nee. Zuerst in Kanada erschienen am 5. Februar 2007, danach am 14. März in Großbritannien. Und dann am 22. Juni veröffentlicht auf Sci-Fi Channel in den USA. Dann darauf, fast ein halbes Jahr später, am 27. Februar 2008 bei uns erschienen. Wie immer natürlich RTL 2. Dann haben wir noch den 10. Juli 2008 ist hier Australien, mein Gott. 4. März dann 2009 noch Japan. Und gemacht hat Martin Gero, geschrieben jedenfalls und gedreht. Martin Wood, Quote 0,91 Millionen, 6,5%. Da ist es auch nichts krass auffällig.
Und doch auffällig ist, dass das Datum nicht stimmt in Deutschland. Das ist nämlich der 22.06.2007, was auch zur letzten Folge passt. Die haben 15.06.2007.
Warte mal, also
laut IMDb erschienen ist.
Okay, weil bei Stargate Fandom steht Deutschland 27. Februar 2008 und beim Stargate Wiki steht auch 27. Februar 2008. Ja, komisch.
Also bei IMDb steht halt, das deckt sich eigentlich auch mit den Daten, die ich die letzten Mal dann hatte aus der IMDb, also irgendwo.
Schreibt uns aber gerne.
Wir kennen das ja. Wir kennen das ja, nur mit den Zeitreisen und sowas.
Genau, Tagebuch geführt habt, dann schickt's uns. Ja, so viel dazu. Wir springen rein. Wo beginnen wir überhaupt?
Wir hören Rachel Luttrell, also die Tila-Darstellerin, sagen, ne, previously on Stargate SG-1, Und wir sehen da ein paar Szenen mit den Replikatoren Progeny, The Return Part 1 und The Return Part 2. Dann dieser beginnt, wir sehen Atlantis bei Tag, wir sind in der Krankenstation und Dr. Keller ist da am Aufräumen und sieht, dass Dr. Greta vorbeiläuft. Und Dr. Keller kennen wir, das ist die neue Head of Surgery da vor Ort. Nachdem Carson ja tot ist, Dr. Jennifer Keller ist, wird gespielt von Jewel Sate. Die hat vorher Elia gespielt. Ne, also dieses Mädchen in Instinct.
Genau, ja.
Ansonsten auffällig hier kurz, die IMDb wusste das. Die hatten sie erst gecastet als Kanadierin. Ne,
Hatte ich
aber
auch
haben dann
gelesen,
gedacht,
genau.
so von wegen, ne, dass das Carson ja eh schon einer war, wollten das eigentlich. Also, dass es da genug kanadische Charaktere gäbe und man dementsprechend eine Amerikanerin draus machen wollte. Man hat aber vergessen, das Patch auf ihrer Jacke zu ändern. Da ist nämlich immer die kanadische Flagge drauf zu sehen. Ja, sie spricht auf jeden Fall Dr. Weir, unsere Liz, an. Und ja, Liz sagt, na, wie geht's denn dir als Head of Medicine? Und ja, sagt sie, ja, ist ja eigentlich nur Acting Head of Medicine. Und das, ja, darüber wollte sie halt mit ihr reden. Und beide betreten dann einen Transporter. Und ja, sagt sie, ich möchte hier gerne ausgetauscht werden. Und Liz so, hey, bitte, bitte, was? Ja, nach Carstens Tod musste ja jemand hier das Ganze übernehmen. Ne? Und ich habe das gerne getan, also hier ausgeholfen. Und ja, aber ich bin nicht qualifiziert genug, um das ganze Department bei der Größe, ne, so viel, ihr braucht irgendwen Besseres. Und Liz lachte und sagt dann auch, ja, also wegen, also bitte, jeder, der hier irgendwie was zu tun hat, sagt auch hier, du bist hier die Größte, ne, also die Tollste, man hast du nicht gesehen. Dr. Keller weiß das aber besser und sagt, ja, ich glaube nicht, dass das wahr ist zum einen und zum anderen, ne, war ja jetzt auch irgendwie ziemlich ruhig die letzte Zeit und ne, ich hatte einfach, dass das IOA da immer noch irgendwie Kandidaten interviewt. Ne, und ja, die sind aber nicht dafür bekannt, hier irgendwie schnelle Entscheidungen zu fällen. Und Keller gibt immer noch nicht auf und so, ja, eine Woche vielleicht? 2 Wochen? So von wegen, ja, ich konnte noch nicht mal richtig schlafen. Ne, das ist da irgendwie, macht mich hier irgendwie sehr, sehr nervös, dass ich hier in Kontrolle bin. Und ja, ne, das kann sie aber beruhigen, so von wegen, ja, Carsten ging es sehr ähnlich. Ne, am Anfang, die ersten paar Monate. Ja, ne, also. Ja, ne, Keller dann auch so, ja, du lügst mich doch nur an, um mich hier irgendwie zu beruhigen. Und ja, Liz hat aber, ne, sagt so, also ich fühle mich hier durchaus gut aufgehoben, also ich würde mein Leben in deine Hände legen, sagt sie. Heißt eigentlich ja auch, dass du doch einen guten Job machst und, ne, also mit dem ganzen Druck. Und das wird aber auf jeden Fall leichter mit der Zeit. Und Keller nickt und Liz geht dann Richtung Kontrollraum, wo man mittlerweile angekommen ist. Ja, Keller dann nochmal, ja, wie viel Zeit braucht das jetzt so? Ne? Also bis geht's, wird es in den nächsten 1, 2 Wochen, wird das dann leichter und oder, ne, und dann werdet ihr mich ersetzen, dass ich dann wieder ein regulärer Doktor sein kann. Und Liz wiegelt aber mehr oder weniger ab und sagt, ja, ich halte dich auf dem Laufenden und ja, man sieht es Keller an, sie ist nicht sonderlich begeistert, bedankt sich dennoch. Liz ist mittlerweile in ihrem Büro angekommen, da wartet McKay und ja, er beginnt direkt zu finden, kann das nicht irgendjemand anderes tun? Und Liz weiß direkt, um was es geht, hier so Beurteilungen durchführen. McKay bestätigt das und ja, aber ne, sie sagte, ne, ist halt wichtig, ne, so von wegen, ne, so kriegen doch Leute irgendwie Auszeichnungen und Gehaltserhöhungen und ja, okay, das ist doch sinnlos, mich das machen zu lassen, ne? Also ich, ne, ich bin die erste Person, die zugibt, ich habe keine Ahnung, wer diese Leute sind, dann noch interessiere ich mich dafür. Ne, also, ja, ich könnte da auch irgendwie hingehen und auch nur auf Leute zeigen und sagen, hier von wegen, die haben mehr, die mich mehr nerven als andere. Und das ist so die einzigen Sinn, den ich hier irgendwie beibringen könnte. Und Shepard kommt dann ran und wirft seinen Tablet-Computer auf den Tisch und sagt, ja, ich bin fertig. Und Liz, John, das ist aber sehr, sehr schnell gewesen. Sie guckt dann aufs Tablet und schaut, also bitte, du hast hier irgendwie jedem irgendwie excellent und above average und gegeben. Und McKay ist begeistert und sagt, oh, das kann ich auch tun. Und Liz, nein, 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 nein. Naja, das ist jetzt nicht der tollste Part des Jobs, ne, aber als Lead muss man halt auch administrative Tätigkeiten durchführen. Und Shepard geht aber nochmal auf das Thema ein, was sie gerade angebracht hat und sagt, also bitte, mein ganzes Team, die sind halt alle so toll. Na, also ich glaube nicht, dass man als Führungskraft hier irgendwie lügen sollte. Und man schaut sich ja ein bisschen an. Wird dann nochmal unterbrochen von Chuck, der Liz sprechen möchte. Und der berichtet hier so, ja, hier, die Apollo kam gerade mal aus dem Hyperspace. Die Apollo haben wir noch nicht gesehen. Hintergrund an der ganzen Geschichte, Colonel Caldwell wäre eigentlich hier mit seiner Daedalus eingesprungen. Also was heißt eingesprungen? Die wären da eigentlich geplant. Aber Mitch Pileggi, der Darsteller von Colonel Caldwell, war zu der Zeit, als wir das gedreht haben, nicht verfügbar. Und dementsprechend hat man dann Colonel Ellis, da kommen wir dann gleich zu, und die Apollo eingeführt. Und ja, Liz weiß, sie sind irgendwie zu früh dran und ja, wollen bestimmt hier nur ihr neues Schiff irgendwie vorzeigen, sagt Shepard. Und ne, man geht dann in den Kontrollraum und über Radio meldet sich dann Liz bei Colonel Ellis. Ne, haben ja hier eine ganz tolle Zeit hingelegt, Colonel Ellis, ne? Und er direkt von oben. Ja, ich beam jetzt mal direkt runter und Liz hat noch nicht mal ausgesprochen, was sie ihm antworten mag. Und dann beamen sich vier Leutchen herunter, unter anderem Colonel Ellis.
Ja, ich habe noch was zu dem Techniker da, denn das, der heißt jetzt Chuck, aber das war eigentlich nur ein Versehen von eben der Schauspielerin, halt von Dr. Weir, die hat einfach so irgendwie einen Namen gesagt und also von Torrey Higgins und Martin Wood hat es dann einfach drin gelassen im Schnitt. Also, aber es war nie geplant, dass der irgendwie einen Namen hat, sondern war es eigentlich als irgendein Techniker einfach geplant. Genau. Und der, Colonel Ellis, Schauspieler, der hatte halt noch nie irgendwie eine Stargate-Episode gesehen, aber irgendwie seine Mutter ist Stargate-Fan und die hat gesagt, ja, dann nimm halt die Rolle mal jetzt an und mach das mal nach dem Motto. Also, ja, wie der Zufall so will manchmal.
Ja, wobei der IMDb immer Chuck genannt worden ist, direkt von Anfang an, aber das mag natürlich dann hierher rühren, dass ihn, weil vorher wurde der, glaube ich, nie beim Namen genannt. Zu Colonel Ellis wird gespielt von Michael Beach. Der hat Marshall Will McQueen in Knight Rider 2010 gespielt. Er hat dem Charakter Terry in der Trickserie Spawn die Stimme geliehen. Er hat verschiedene Stimmen in Justice League Unlimited, also auch einer Trickserie, gesprochen. Insgesamt 173 Auftritte und Sprechrollen, da war aber sonst nichts Bekanntes bei. Noch ein Fun Fact: Jason Momoa und Michael Beach haben später zusammen in Aquaman gespielt. Hier wusste die IMDb auch, ne, auch wenn man hier das irgendwie dann Colonel Ellis einführt. Wäre sein erster chronologischer Auftritt eigentlich in die Arc of Truth, der früher anzusiedeln wäre, aber dann später erschienen ist. Wir machen ja in Release-Reihenfolge. Also in einem Jahr hätte man den zuerst gesehen, obwohl es eigentlich ja dann. Ja. Ja, Alice bedankt sich, kommt aber direkt zum Punkt, nachdem er Shepard und McKay auch begrüßt hat und so, ja, ist ja schön, dass ihr alle da seid. Dann ich muss euch unbedingt sofort briefen und ich will wissen erstmal, was denn hier Sache ist. Und er will das aber im Privaten diskutieren und ja, man geht dann Richtung Konferenzraum und alles folgt ihm. In besagten Konferenzraum kommt dann Alice auch direkt zur Sache. Ja, sagt er, ne, seitdem wir hier irgendwie auf die Human Form Replicators, also seitdem die hier die Stadt angegriffen hat, die Daedalus, also ist die Daedalus immer wieder am Planeten der Replikatoren vorbeigeflogen. Liz weiß das. Und ja, sagt Alice hier, 2 Monate zuvor haben man diese Fotos gemacht und dann sieht man auf der Leinwand ein Foto. Und man sieht irgendwie eine Stadt von weit oben aus dem Weltraum. Es sieht nichts und sagt dann, ach ja, was ist es, sehe ich denn hier? Nix. Und die sagt, hä? Was willst du mich hier verarschen? Und dann kommt die Diashow auf das nächste Bild und dann sehen wir ganz, ganz viele Blips um die Stadt herum. Und ja, Alice sagt, so wegen 1 Woche zuvor hat man, nee, 3 Wochen zuvor hat man diese Bilder gemacht. Sie bauen Schiffe. Viele Schiffe. Und Shepard will auch direkt wissen, warum hat man sie dann nicht darüber informiert? Und ja, täte Alice ja jetzt. Und ja, McKay dann auch hier, also müssen wir jetzt die Schilde irgendwie verstärken. Aber er wird direkt unterbrochen und Alice sagt, nein, sie werden erst gar nicht hier ankommen. Ich informiere euch darüber, dass wir in präzise 12 Stunden die Apollo mit einem Team hier von euch einen Surgical Strike auf den Replikatorenplaneten führen werden. End Teaser, Opening Credits und es geht im Kontrollraum weiter.
Shepard meint dann so, ja, dann wirst du da irgendwie alle Schiffe in die Luft jagen oder was? Und Alice ist da ziemlich sicher, dass, ja, einfach so, fragt wir, und ja, einfach so. Ja, wie planen wir das jetzt, die ganze Nummer, fragt McKay, und der Alice meint, dass man da einen Satz halt von taktischen Atomwaffen Mark 9 in so einer dafür maßgeschneiderte, in Anführungszeichen, Waffenplattform mit dem Titel besagten, jedenfalls bei den Franzosen besagten Codename Horizon unterbringen würde. Und Shepard fragt ja, wie vielen Atomwaffen sind denn das da überhaupt? Und ja, das wären wohl eben 6 Sprengköpfe und 4 Lockvögel. Also, falls was abgeschossen ist, so ein Lockvogel, oder? Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was das bringt, so Fake-Atom-Sprengkopf. Keine Ahnung. Naja, wird schon seine Gründe haben. Und ja, Alice meint dann auch, dass er für diese Nummer, also er sollte eine letzte Inspektion machen. Habe ich auch nicht verstanden, weil wenn man Waffen transportiert, wird es immer vorher gemacht im Militär. Also, ja gut, du vielleicht guckst nochmal drüber, aber also, das, wenn du im Flugzeug eine Rakete anschraubst, dann ist die ja vorher überprüft worden. Das so nach dem Motto. Deshalb ist es auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber wer weiß, sicher ist sicher. Und McKay so, wo, was, 6? Und dann ist ja. Und Shepard, das reicht nicht. Und McKay führt auch nochmal aus, warum es nicht reicht, falls jemand jetzt erst zuschaltet zu Stargate Atlantis oder ja, dass die Replikatoren eben ne, selbst replizierende Roboter sind und das bedeutet, ne, und er umkreist seinen Zeigefinger und werkelt da irgendwie rum und Alice, ja, weiß ich, danke, Doktor. Aber die sind ja nicht wie die Milchstraßenreplikatoren. Ihre Schiffe sind nicht aus Nanozellen gebaut, sie sind aus echtem Material konstruiert und das kann halt zerstört werden und da muss das jetzt eben erstmal vorerst zumindest mit 6 Atomsprengköpfen irgendwie ausreichen. Und McKay wundert sich auch so, was vorerst? Also, das ist hier ein bisschen nicht wie in so ein schlafender Drache, ne? Also, man kann nicht einfach irgendwie so, wieso warten wir nicht einfach, bis die in der Area 51 da eben ihre Waffenforschung da an dem krassen Ding geendet haben? PVRVS, okay. Und wir, sieht ein bisschen kopfschmerzmäßig aus, so, ja, also, was war das nochmal? Und Shepard meint, das ist ein hier Anti- Replikatoren, also eine planetarische Anti-Replikatoren-Waffe. Ja, McKay sagt, dass die Asgard ja in der Lage waren, einen Satelliten zu erschaffen, der einen ganzen Replikatoren-Planeten auslöschen konnte. Und wir hatten da Probleme, also was Eigenes zu machen, aber und Alice scheint da ein bisschen ungeduldig zu sein, meint, nee, hören Sie mal zu. Also, ich werde das vorziehen, da den ganzen Planeten da auch auf einmal platt zu machen, aber ne, hier das Bild gibt eben dem IOA hier viele schlaflose Nächte und die Replikatoren kennen eben den Standort der Erde und mit den neuen Schiffen hätten sie die Mittel dahin zu gelangen und da können wir jetzt einfach nicht warten, bis der Area 51 irgendwas zaubert, dann müssen wir jetzt halt mal loslegen. Das Hauptziel ist eben der Mission, wichtige militärische Ziele zu eliminieren. Wir kommen dann zurück und beenden die ganze Sache halt bis, also oder wenn da diese neue Waffe halt zur Verfügung steht, ist alles, ups. Zur Verfügung steht, ist alles ein bisschen hypothetisch. Man weiß nicht wann, wie, wo, weshalb, warum. Und McKay sagt, ja, nun ja, sicher, ich hab nur und achtet gar nicht drauf und was da passiert. Alice aktiviert sein Headset-Radio und meint dann hier, bereit zum Beamen, den McKay. Ja, und der will erstmal so, nee, nun eigentlich, und naja, einen dran, also dann sieht man einen Beamstrahl und ja, McKay wird einfach weggebeamt. Alice geht zu den Tischen, nimmt noch irgendwie die Fotos und okay, wir sind hier fertig. Danke, danke. Er nickt
An
Liz
der,
zu. Ja.
ja, an der Stelle gibt es einen Schnittfehler.
Naja.
Man sieht in dem Shot, wie McKay hochgebeamt wird, dass er mit seinem Stuhl hochgebeamt ist. Der fehlt da nämlich. Aber in der nächsten Szene ist er wieder da.
Okay, ja. Ja.
Also den hat man vielleicht da oben einfach wieder runtergebeamt. Das kann natürlich auch sein. Das sehen wir aber nicht.
Ein bisschen Möbel klauen da. Ja, genau, also ist ein bisschen alles überraschend hier für Liz und ja, wie er fragt, können Sie das denn glauben zu Shepard? Und der so, nein, das ist alles zu schön, um wahr zu sein. Also, man findet, das klingt alles, also, das ist ja immer in so ein Stargate, oder wenn das so einfach klingt, dann, also, in der Praxis stellt sich das dann oftmals, nicht immer, ne, aber oftmals doch komplizierter heraus. Liz dreht sich dann um und erschrickt ein bisschen. Was? Und nun, also wenn diese Atomwaffen das tun, was Alice sagt, dass sie tun, und wie ihr meint, seit wir die Stadt zurückgewonnen haben, haben wir nicht so viel gehört, eben im Hinblick auf die Replikatoren. Ne? Also da ist ja relativ nichts groß los gewesen. Shepard sagt nur, nun, die sind offensichtlich nicht weggegangen. Und wir meint auch, nein, aber vielleicht haben sie sich auch entschieden, dass wir eben mehr Ärger bereiten, als wir wert sind, und dass eben die Bedrohung durch unsere Waffen da ausreicht, um sie ins Schach zu halten, also die bisherigen Waffen. Und Sean geht rüber und zu diesen Fotos da. Und ja, sie bauen nicht so viele Schiffe, um Atlantis da irgendwie anzugreifen, sondern sind auf dem Weg zur Erde. Aber ja, das sind halt Mutmaßungen, das ist wahrscheinlich logisch oder naheliegend, aber es muss nicht so sein. Deshalb, ich finde das alles immer, es ist irgendwie eine sehr hypothetische Folge. Ich weiß nicht. Ja. Naja, wir machen mal im Kontrollraum weiter. Alice spricht da mit seinen Crewmitgliedern. Alice geht da auch, und hier kann ich sie mal kurz sprechen. Na, Claro, er folgt ihr ins Büro, und Liz meinte auch, ja, die Mission, das ist ein Fehler. Nö, nein, stimmt gar nicht. Und wir meint dann weiter, naja, es ist irgendwie ein ineffektiver Erstschlag. Also du musst wissen, das ist doch eine gefährliche Nummer für uns hier. Und Alice will nicht reflexlos sein, ne, aber es wird nicht so ineffektiv sein, aus dem Glaubt, dass IOA eben nicht, dass wir warten können. Und wie ihr meint, ja, ich denke, wir sollten sie halt ins Stocken bringen und versuchen, vielleicht eine Verhandlungsrunde zu eröffnen. Und Alice stellt fest, das Offensichtliche, das sind ja gar keine Menschen, sondern Waffen. Und die, ja, versuchen sie das mal im Hinterkopf zu behalten. Und wir sieht's anders. Naja, Waffe oder nicht, sie sind empfindungsfähig. Verhandlungen mit ihnen könnten uns genügend Zeit verschaffen, eben das Ding am Laufen zu halten und die Waffe da zu entwickeln. Jedenfalls auf Area 51 ist ja noch ein Stück hin dann zu Atlantis. Und Alice meint, naja, normalerweise wäre ich mehr als glücklich hier dahin wieder drüber zu reden, wer recht hat, wer falsch liegt, aber es wäre egal. Ich habe meine Befehle, und ne, du hast ja nicht die Befugnis, mir zu sagen, was ich machen soll. Und bei allem Respekt, ne, ich habe eine Mission zu erfüllen, und verlässt dann den Raum. Ja, wir sehen dann die Apollo, das Daedalus Apollo-Schiff, und ja, an Bord sieht man eben Rodney und auch Dr. McKay, Dr. Selinka meine ich. die dann eben diese Waffenplattform, die sieht man nur von, ist so von oben gefilmt, man sieht praktisch hinten, durch nicht. Ihr habt's gesehen, also ganz von oben runter auf die beiden gucken wir und sehen nur am Rande so ein bisschen diese Waffenplattform, kann man fast nur erahnen. Das sieht man eigentlich auch nur, wenn man es weiß, finde ich. Die hängt da halt ganz oben. Ja, und der Lenker meint, naja, also das mir Spezifikationen, ne, Zielinfos geladen, also ja, ist halt bereit. Okay, also ist, ja, ist es nicht irgendwie eine schlechte Idee, meint McKay. Und Zelenka, ja, antizipiert ein bisschen, was er vielleicht theoretisch eventuell machen wollen würde. Ne, wir könnten einfach sagen, das Ding ist nicht bereit, irgendwie Fehler im Leitsystem, keine Ahnung, was man halt so sagt. Und McKay hat da wohl auch drüber nachgedacht, meinte er, aber ne, das. Ja, die haben ja eigene Leute hier, und die würden dann schnell widersprechen. Wobei, wenn die eigene Leute da haben, warum brauchen die Externe, um das zu überprüfen?
Ja, ich habe keine
Das ist auch
Ahnung. Also es geht halt nur, sonst wäre es ja keine Atlantis-Folge, wenn das nicht mit
Ja,
mit dem Team
ja.
von Atlantis irgendwas zu tun haben würde.
Aber ja. Naja. Selenka meint dann, ja, aber wir sind ja alleine hier, ne? Also wir könnten sie doch so irgendwie. Also nicht bereit machen sozusagen. Rodney seufzt ein bisschen. Sie bauen eine Armada-Radik. Ich habe sie gesehen, und sie zeigt mir Bilder. Ne? Ich würde mich ziemlich dumm fühlen, wenn wir das Ding jetzt irgendwie kaputt machen, und dann tauchen halt die Replikatoren auf und zerstören die Stadt. Das wäre ein bisschen. Ja, das wäre schlimm, meint Zelenka. Und sie schauen dann beide nochmal auf die Waffe da hoch und seufzen. Und na gut, sagt dem Colonel, da ja, ist halt alles jetzt ready, meint McKay. Und dann gehen wir wieder rüber auf Atlantis, wo John zu
Ja,
Liz
Sekunde,
meint,
was
ja.
wäre bestimmt interessant zu sehen, wenn die Replikatoren es Richtung Erde schaffen würden und dann auf die restlichen Uri-Schiffe treffen.
Ach so,
Das wohl ausgehen
ja.
würde.
Warum nicht? Also das hätte man auf jeden Fall. Also spannend zu sehen, wer da wen bekehren will, oder? Weiß ich nicht. Also, ja, warum nicht? Stimmt, ja. John rennt auf jeden Fall jetzt zu Liz rüber am Fuße der Gate-Raum, trefft so, hey, und erwartet ein bisschen, bis alle weg, oder die Restleute, die da immer rumtingeln, auch weg sind, und scheppert mal dann, dass der Colonel Ellis ihn gebeten habe, die Mission oder der Mission sich anzuschließen, und ja, weiß ich doch. Und okay, ich wollte in einem getarnten Jumper zurückbleiben, nachdem eben sie die Sprengköpfe starten, und dann mache ich praktisch so eine Kampfschadenauswertung, ne? Und ja, weiß ich doch, meint wir. Also ja, er sagte mir, dass du Woolsey und General O'Neill da angerufen haben sollst, um die ganze Nummer abzublasen. Ja, habe ich gemacht. Und haben sie aber nicht. Nee, haben sie nicht. Ja, ich weiß, du denkst, dass wir das Falsche tun, aber, und wird dann unterbrochen. John, und sie bleibt dann stehen, dreht sich um. Naja, viel Glück, und dreht sich wieder ins Büro. Also, ja, das geht jetzt alles so sein, sag ich mal, militärischen Gang ohne, oder erstmal ohne, dass da Liz großartige Handlungssachen eingeräumt werden. Aber das ist ja immer auch in den ersten Folgen von Atlantis so gewesen. Hier, das ist immer so. Ja, sie hat da das Sagen eher über die wissenschaftliche oder nur über Atlantis, aber sobald es mit Waffen ist, dann geht es eher in diese. Hätte ja eigentlich John dann die Leitung
Ja,
sozusagen.
wobei das, ja, jein, wobei Colonel Caulfield das ja
Ja.
damals auch schon dargestellt hat. Ne? Also
Ja.
sie leitet die Atlantische Expedition, das hat nichts mit der Apollo und nichts mit der Daedalus zu tun. Die haben ihre eigenen Befehle und unterliegen halt dem Militär.
Genau. Ja, wir sind dann wieder auf der Apollo in einem Kontrollraum, macht dann nee, doch nochmal irgendwie Last-Minute-Checks, und McCoy meint, okay, hier, Horizon ist online, die Sprengköpfe sind bewaffnet und bereit für die endgültige Sequenzierung, und sobald wir eben dann aus dem Hyperraum rauskommen, ja, das ist auf der Brücke, okay, jetzt starten, öffnen sie die Bombenschächte, er geht zum Kommandostuhl, setzt sich hin, und ja, wir sind doch noch im Hyperraum, meint McCoy, hallo. Alice sagt aber, dass man wohl, oder aus Lissau seiner Sicht, so unangenehm nah halt am Planeten so ist. Keine Zeit verschwenden, machen Sie mal ready den Kram. Naja, du bist der Boss, also ist nicht begeistert. Er und Radek gehen da zu diesem Bedienfeld, drücken da Tasten, und ja, dann öffnet sich eben diese Bombenschächte, und Horizon wird dann so abgesenkt, und ja, bereit hier, und bist du da sicher? Ich meine, ist es das Richtige? Und das ist jetzt nicht die Zeit für so ein Gespräch, meint der Alice nochmal. Und McKay so, ah ja, stimmt. Eine Technikerin sitzt da auch noch auf der Brücke rum und meint, dass eben man in 54321 aus dem Hyperraum rauskäme. Wir sehen jetzt auch eben, wie das Schiff in den normalen Raum eintritt. Und Alice befiehlt, ja, hier starten Sie mal hier Horizon, und ja, das.
An der Stelle ganz kurz, der Shot, wo die Apollo aus dem Hyperraum kommt, ist wieder was Recyceltes. Das ist eine Szene, wo die Daedalus über Edowin herauskam in der Folge The Hive.
Und das, ja, dann sieht man halt eben, wie das Ding aus dem Bombenbuch fällt oder abgefeuert wird. Und das erreicht so die obere Atmosphäre, dann leuchten so die Nasenkegel rot. Und unterhalb der Atmosphäre ist es so, dass das so wie aufgesplittet wird, würde ich es jetzt mal beschreiben. Und dann eben diese sechs Atomköpfe oder auch und plus diese Lockvögel dann so verstreut werden und dann, meine ich, ihre Ziele ansteuern.
Ja, ist halt so Streumunition, ne?
Ja,
Und vier
genau.
zu ab die vier sind halt so Ablenkungen, damit,
Ja.
falls die Replikatoren irgendwo rausschießen, dass da eine höhere Chance gibt, irgendwie dort Dinge zu treffen.
Genau, und dann sehen wir auch, dass die Dinge erreichen wohl ganz, oder wie geplant, weiß man so nicht, aber auf jeden Fall den Boden jeden, und dann gibt es da logischerweise diese Explosionen mit diesen bekannten Pilzwolken. Also da ist einiges am Start, was den Planeten trifft. Und McKay sagt auch, ja, wir haben eine Detonationsbestätigung von allen Sprengköpfen. Und der Ellis meint auch, na Shepard, du hast einen Versuch jetzt. Und okay, er hat den Jumper da und springen rein und jawohl, in einer Stunde holen wir dich wieder ab und ja, ziehen dich dann da raus. Also er soll dann nochmal von näheren gucken, ob das alles so geklappt hat. Und ja, dann gehen wir wieder auf Atlantis zurück. Da ist es jetzt mittlerweile im Konferenzraum Nacht geworden. Also nicht nur dort, sondern auf dem Planeten, aber ja.
Ja, hat er das wirklich gesagt, so wegen, du hast einen Versuch, Shepard, im Deutschen?
Also ich habe es mir jetzt nur übersetzt, deshalb es kann auch sein, dass er das nicht oder
Ach so,
anders
dann hat er wieder Käse
vielleicht.
gemacht, weil
Naja.
im Englischen
Ja.
sagt er, you have a go for launch.
Ach
Also mit
so,
Versuch
naja.
hat das ja überhaupt
Nee.
nichts zu tun. Deshalb war ich gerade irgendwie irritiert. Was für ein Versuch soll das denn sein? Shepard nähert sich dem Planeten und sagt dann auch hier per Funk, ne, ich bin unterwegs, ne, ihr könnt euch von den Socken machen und das tut Colonel Ellis und die Apollo auch. Verschwindet im Hyperspace. Wir bleiben aber nicht bei Shepard, sondern wir sind bei Nacht auf Atlantis im Briefingraum und Zelenka und McKay stehen vor einem Monitor und schauen sich da die Explosionen nochmal an, also die Footage, die man aufgenommen hat. Ellis und Shepard sind da auch bei. Also ist wohl noch eine ganze Ecke vergangen. Keine Ahnung, wie lange Colonel Shepard sich das angeguckt hat. Und Seneca so, ja, hier, ne, gibt sehr, sehr viele Strahlungsinterferenzen und ja, ne, da irgendwie schwer irgendwas rauszulesen. Und McKay wiegt aber, der, hier gibt genug Daten, ne, also ist ja nicht so, als wollten wir eine einzelne Person ausschalten. Ne, also wir haben da wirklich Riesenstücke aus den Städten rausgeschlagen. Und Alice kommt dann aber auch direkt zum Punkt. Hier, komm, sag mir jetzt mal jemand endlich mal, ob wir denn unsere Targets getroffen haben oder nicht. McKay guckt auf sein Tablet und sagt dann, ja, also wenn die Daten richtig sind, dann sind alle von unseren Primärzielen zerstört worden. Viele von den Sekundärzielen sind auch verbrannt. Alice macht einen auf Mr. Burns und sagt, excellent. Im Kontrollraum geht es dann weiter. Auch geil, Liz begrüßt Shepard und sagt, welcome back. Hat er sich nicht vorher zurückgemeldet, bevor er dieses Briefing abhält? Das ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Ja, Shepard so weg. Ja, ich wollte dich beglückwünschen. Und er sagt, ja, wie ging denn die Mission? Will Tila denn auch wissen? Und Shepard, ja, wir haben alle Schiffe gekriegt und das hätte sehen zu können. Und ja, sagt Shepard, also bitte, ne, Space Battles im Fernsehen sind deutlich besser als im realen Leben. Und ja, Chuck meldet sich dann und sagt dann, hier, Dr. Weir, das müssen Sie sich mal anschauen. Hier, wir haben da gerade einen Kontakt aufgefangen, kam aus dem Hyperraum und ist dann, ja, gibt's ein IFF? Und nein, also kein irdisches Schiff. Und Ronan vermutet oder hofft schon direkt auf die Race und ja, sagt Chuck, nee, ist relativ klein, glaubt er nicht. Ja, Liz befiehlt dann die Schilde hochzunehmen. Der Techniker berichtet weiter, hier ist auf wegen, ne, ist in einem geosynchronen Orbit eingeschwenkt. Was ist es denn? Und Shepard, ja. Also auch geil, dass die keine Möglichkeit haben, da irgendwie den Weltraum auf Atlantis zu beobachten, dass man jetzt irgendwie die auf die Idee kommt, die Apollo loszuschicken, dass die da oben mal nachguckt, was es denn ist, als ob man da keine Aufnahmegeräte hätte oder ne, irgendwie, dass der Scanapparat irgendwie eine höhere Auflösung hat. Nee, du siehst da oben halt nur diesen Radarblip und das ist es dann. Also das ist auch sehr, 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 sehr merkwürdig. Wir sehen auf jeden Fall dann besagte Apollo dem Objekt näher kommen und ja, ne, Schilde werden angeschmissen und ja, ne, dann ja, kommt das Ding auf den Viewscreen. Ja, alles berichtet. Also es geht wieder wie immer, ne, zwischen den beiden Locations hin und her. Man unterhält sich per Radio. Und Alice sagt, ja, es sieht aus wie ja, ein Satellit. Und ja, der Satellit dreht sich ein bisschen und dann sieht man ihn von vorne und da ist in der Mitte ein Stargate. Alice meldet sich dann, oh, es ist ein Stargate. Und ja, ne, hier, ne, was ist denn jetzt? Ist es ein Stargate oder ein Satellit? Ne, beides, ne? Das ist ein Satellit mit einem
Satellitgate.
Stargate in der Mitte. Und ja, da unten weiß man nicht so wirklich, was das denn. Was der Sinn denn da sein sollte, auch McKay hat keinerlei Ahnung. Im Weltraum wird das Stargate aktiviert. Wir wissen das mit dem Aktivieren in Nähe von, ne? Also es hätte an der Stelle, also der Plan, der dahinter steckt, hätte auch schieflaufen können. Wobei eigentlich nicht. Also egal, was sie machen, ne? Also wenn jetzt, ja, kommen wir gleich zu, ne? Also, weil, ne, es hätte ja auch woanders rauskommen können. ne, auf Atlantis selber. Dann
Ja.
wurde das Schild dann irgendwann zusammengebrochen, ne?
Das
Also das Gate-Schild. Hätte vermutlich dann ein bisschen weniger Effekt gehabt, aber egal. Und Alice erzählt das auch, ne, so von wegen, ja, und ist man aufgeregt. Und dann sehen wir einen roten Energiestrahl, der aus dem aktiven Stargate bricht, an der Apollo vorbei kratzt und ja, ne, die Apollo macht sich direkt mal aus dem Schusswinkel, und der Techniker an Bord der Apollo berichtet dann auch so von wegen, ja, der Satellit dreht sich, und dann sehen wir das auch im Weltraum, und dass der Beam dann irgendwie auf den Planeten trifft und erstmal übers Wasser rast. Ne, also der Satellit dreht sich halt noch weiter, und ja, wir sehen da Dampf um den Strahl herum, und es rast halt auf Atlantis zu. Und ja, ne, dann wird Atlantis auch getroffen, es rumpelt und schaukelt. Und ja, ne, der Beamstrahl ist jetzt genau auf Atlantis, und McKay sagt, oh Gott, ne, das ist jetzt also wirklich schlecht. Für Gründe von Anzahl von Gründen. Und im Weltraum sehen wir, wie die Apollo mit ein paar Raketen auf den Satelliten schießt. Der Satellit hat aber Schilde. Die Waffen kommen nicht so weit. Und Alice berichtet auch, ne, also von wegen, das Ding hat ein Schild. Und will dann auch direkt über Radio wissen, ja, yeah, McKay, gib mir ein paar Optionen. Und ja, ne, also das Schild braucht irgendwie Energie, dass es wohl aus dem Strahl bezieht. Und ne, gab hier einen kleinen Rückgang in der Intensität des Strahls, als ihr darauf geschossen habt. Und Alice will dann wissen, kann man da irgendwie eine Nuke hinterballern? Und ja, eher nicht. Und ja, Shepard hat dann die Idee, ja, okay, hier, dann werde ich mal in den Chair gehen und dann darauf ballern mit allem, was wir haben. Vielleicht können wir da irgendwie den Schild kollabieren. Und ja, McKay hat keine gute Nachrichten. Ne? Also die Chance, das zu tun, ist wohl irgendwie bei 0,02%. Ne, egal, wie viel Firepower wir da drauf schießen, das wird wohl nicht ausreichen, um das kollabieren zu lassen. Solange jedenfalls der Strahl aktiv ist. Und ja, Alternativen, und ja, ja, dann warten wir jetzt erstmal ab, sagt McKay. Ich überlege mir was, und na, brauche ich irgendwie 5 Minuten. Ich werde euch informieren. Und Ronan hat auch irgendwie Pipi, der irgendwie Angst oder so, ne? So, McKay, es schießt auf uns. Und ja, McKay ist das erstmal egal, weil hier, ne, die Schilde halten ja. Ja, haben wir eine ganze Ecke Zeit, ne? Gib mir einfach nur 5 Minuten. Ja, wir sehen immer noch, dass der Strahl da oben auf Atlantis trifft. Genau, City Shield. Genau, dann sehen wir in Liz' Office, dass Alice mittlerweile da angekommen ist. Keine Ahnung, wie er da hingekommen ist, weil nur das Schild ist ja an. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht kann man das Schild auch nur einseitig einsetzen, also nach oben hin, ne? Weil auch unten brauchst du es ja theoretisch erstmal nicht. Ja, und erkundigt sich auch direkt in seiner bekannten direkten Art, so von wegen, ne, was, wie geht's denn jetzt weiter? Und okay, ja, wir haben da ein Problem. Und Shepard, also, dafür hast du jetzt 5 Minuten gebraucht. Du lässt nach. Ja, ne, okay, dann ja, ne, der Satellit ist jetzt eigentlich nur ein kleines, also ein Schiff, was man irgendwie angepasst hat, dass es da irgendwie ein Hyperdrive drin hat und ein Shield-System und Navigation und eine kleine Power Source, um das Ding jetzt irgendwie ans Ziel zu bringen und das Gate anzuwählen, oder na, also bis das Gate angewählt wird, und ja, bis das, sobald das Wurmloch dann etabliert wurde und die Gegenseite, also wer auch immer dahinter steckt, dann anfängt zu ballern, na, da nimmt man dann Energie raus, und ja, na, so den Satelliten kann dann damit weiter mit Energie versorgt werden, und es kann geballert werden. Ja, Shepard meint, das ist aber eine coole Idee. Und ja, ne, solange sie den Strahl von der anderen Seite irgendwie aktiv halten können, bleibt die Waffe halt aktiv. Und das ist ja auch Quatsch. Und ne, also das ist ja offensichtlich. Und toller Nebeneffekt, sagt er, da das Stargate so nah, also dass die Waffe da oben mit ihrem Stargate so nah an unserem Planeten ist, können wir nicht mal rauswählen. Ja, ne, das heißt, wir sind hier erstmal irgendwie gefangen, wobei das ja nicht stimmt, weil wenn Colonel Ellis reingekommen ist, kann man auch raus, also gefangen ist man nicht. Man könnte dann ja irgendwie einen Jumper oder was auch immer benutzen. Ja, ne, Shepard sieht das irgendwie positiv und sagt, ja, also das wird doch dann irgendwann, ne, nach den 38 Minuten doch eh aufhören. Dann wählen wir in der exakten Minute unser Gate an. Dann können wir dann dafür sorgen, dass Iris nicht mehr funktioniert und dann auch kein Strahl und hast du nicht gesehen. Ne, und Alice hat dann auch so von wegen direkt den Plan. Ja, so von wegen, ne? Also hier, ne, sobald das Schild dann weg ist, können wir da auch drauf ballern und es zerstören. Ja, sagt McKay, ja, keine guten Nachrichten. Ne? Ich glaube nicht, dass das nach 38 Minuten aufhören wird. Und Alice, ich denke, das ist das Maximal, was hier irgendwie sein kann. Ja, wir wissen, ja, ne, so von wegen, seitdem das irgendwie damals schon mal einen Angriff auf das SGC gegeben hat, wenn man genug Energie da irgendwie reinpumpt, dann kann das Stargate doch offen bleiben für alle Ewigkeit. Das ist ja so, puh, das würde aber ganz, ganz schön viel Energie benötigen, oder nicht? Und ja, sagt McKay, vermutlich entweder ein schwarzes Loch oder eine unbegrenzte Anzahl an ZPMs. Und Liz hört die Nachtigall direkt singen, so von wegen, ja, okay, wir können also davon ausgehen, dass die Replikatoren dahinter stecken. Ja, sagt McKay, er hofft auf jeden Fall, ne, so von wegen und alle so, wie du hoffst das? Ja, ansonsten hätte man hier doch wohl einen richtig fetten Gegner sich mal einen neuen aufgetan und das wäre jetzt auch nicht so wünschenswert. Na, so, Liz hat dann direkt eine andere Idee. Hey, können wir denn dann da durchkommunizieren? Das ist doch ein ganz normales Stargate. Und ja, sag so, wenn ich das Signal irgendwie verstärke, ne, durch die Interferenzen. Und ja, na, dann schau dir das mal an. McKay bestätigt das. Und Alice, warum willst du sie denn kontaktieren? Um zu verhandeln. Alice sieht das irgendwie als überflüssig an und dann, ja, ich würde ja gerne mit dir diskutieren, ne, wer da irgendwie richtig liegt und wer falsch ist. Aber am Ende des Tages, ne, ich bin hier verantwortlich für das Wellbeing dieser Stadt und du hast nicht die Autorität, mir zu erzählen, hier irgendwie zurückzutreten. Ne, also mit allem Respekt, so von wegen ist, I think I'll place my call. Das ist eigentlich genau dieselbe Rede, die er ihr vorhin gesagt hat, ne, wo sie dann halt verhindern wollte, dass er überhaupt den Planeten angreift. Das spiegelt sie ihm jetzt zurück. Macht ihr auch scheinbar deutlich Spaß. Also, das sieht man hier auch an, dass da auch so ja, ein hämisches Lächeln im Gesicht ist. Jetzt nicht wirklich hämisch, aber im Kontrollraum, wir sehen ein Monitor, statisches Rauschen da drauf und McKay ist da am Rumfummeln und sagt dann irgendwann: Ja, ich glaube, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ne? Und sie antworten auch. Und ja, dann sieht man plötzlich eine Videotransmission und dann sehen wir Oberoth da stehen. Und ja, man begrüßt sich gegenseitig und Liz ist überrascht, ihn da irgendwie zu sehen. Und ja, sagt Oberoth, ne? Wir haben ja da ein Kollektiv und wenn dann eine Körper zerstört wird, dann kann man ja durchaus einen anderen bilden. Das wäre ja absolut kein Problem. Und Liz sagt, da kommt dann direkt zum Punkt und sagt, hier, ihr müsst eure Waffe dann endlich mal abschalten. Und ne, das ist nicht möglich. Und Liz sagt, ja, komm, hier, hör doch mal zu. Wir hatten keine Chance. Ne, also wir mussten euch angreifen. Na, ihr habt irgendwie Kriegsschiffe gebaut, um uns anzugreifen. Dann mussten wir eingreifen. Und ja, gleichfalls, sagt Oberoth. Und ja, aber, ne, sagt Liz, also sie versucht es dann mehr mit einer Drohung. Ne, das war jetzt hier irgendwie nur der Tip of the Iceberg. Na, also wir wollten euch ja nur dazu bringen, wieder zu Sinn zu kommen. Wenn ihr nicht diese Aggression stoppt, dann werden wir einen Großangriff auf euch starten. Und ja, Oberoth, warum habt ihr denn damit überhaupt gewartet? Und Liz dann, ja, also bitte, wir wollen euch doch nicht auslöschen. Das ist doch nicht unser Ziel. Also wir würden uns viel lieber Frieden zwischen uns wünschen. Na, aber wir werden hier nicht irgendwie Däumchen drehen, während ihr Schiffe und Waffen baut, die uns zerstören können. Ja, Oberoth dann auch so von wegen, ja, wir sind da derselben Meinung, also wir sehen das genauso, wobei das ja, geht er ja jetzt davon aus, dass die Atomwaffen auf Atlantis gebaut worden sind, weiß ich nicht. Ja, ne, dann versucht sie es nochmal und sagt dann, ja, hier, denkt dran, ne, jedes Mal, wo wir uns bisher begegnet sind, haben wir immer gewonnen. Und McKay hat dann aber was einzuwerfen und sagt dann, hier, oh, ne, Elizabeth, die versuchen dann Virus über die Kommschnittstelle irgendwie einzuspielen. Ich konnte das bis jetzt stoppen, aber ne, ich werde das nicht länger. Aber bevor sein Satz noch aussprechen kann, sagt Liz dann auch schon: Shut it down. Videolink wird abgebrochen und ja, ging wohl nicht so gut. Und Ja, ein bisschen Geplänkel und ja, Liz, ja, ne, was haben wir denn jetzt für Optionen, wenn nach den 38 Minuten das Ganze sich nicht abschaltet? Und ja, sagen wir, okay, ja, also wenn das so weitergeht, Liz kommt dann aber auch direkt zum Punkt, also bevor er da irgendwie anfängt, da irgendwie rumzuranten, so wegen, wie lange haben wir denn, bis die Schilde ausfallen werden? Und McKay sagt, ja, 29 Stunden. Wir sehen nochmal kurz den Beam, der auf die Stadt trifft, und dann geht es im atlantischen Kontrollraum weiter.
Ja, man sieht dann nochmal diesen, genau, auf der Stadt treffenden Dings, den Strahl, und dann Computer zeigt im Kontrollraum Gate Cycle Elapsed Time 37 Minuten 57. Dann erreicht der Zähler die ominösen 38 Minuten und ja, dann beginnt ein von Rodney automatisiertes Programm, das eben Atlantis Gate anwählt. Rodney und Liz schauen da eben drauf, die Symbole leuchten und dann seufzen beide, denn es passiert gar nichts. Das Programm beginnt dann praktisch mit dem Neustart und aber auch dieser zweite Versuch sozusagen aktiviert das Gate nicht. Michael sagt, ja, war halt die Chance wert, es mal zu versuchen nach dem Motto, okay, wir brauchen einen neuen Plan, meint wir und McKay so, okay, das,
Auch
ja.
interessant, dass sie das dann mehrmals versuchen, dieses Ding da durchzuführen, weil das tun sie wirklich zwei, dreimal. Und ich mir denke, hallo, du siehst doch, dass der Strahl da oben noch auf die Stadt trifft.
Ja,
Also,
also
weiß nicht.
eigentlich schon, aber McKay auf jeden Fall so, weiß, okay, und McKay dann, ja, hört mal auf hier zu wählen, das läuft so nicht. Im Konferenzraum sind Alice mit zwei Männern am Laptops. John kommt rein. Sir! Und ja, ihr hier gebt nochmal eine Minute. Also die zwei namenlosen Besatzungsleute gehen mal kurz weg. Ja, was kann ich denn für sie tun, John? Naja, wir müssen zurück zu diesem Replikatorplaneten. Müssen wir das? Ja, wenn diese Satellitenwerfer von ihrer Heimatwelt angetrieben wird, können wir vielleicht da eben die Quelle neutralisieren und. Naja, aber Apollo ist in keinem guten Zustand, ne? Kampf und so und Strahl hat viel vom Schild weggenommen, dies, das. Ja, nein, wir müssen trotzdem was tun und mehr haben wir doch schon. Also, mal rede ein bisschen
Das
aneinander
ist
vorbei.
ja, also eigentlich ist das ja auch Nonsens, ne? Also das ist ja eine Vorbereitung dann auf die nächste Folge, aber mal ganz ernsthaft, die Apollo nochmal loszuschicken, um da noch ein paar Railguns oder sowas drauf zu schießen, da kam ja keine Gegenwehr. Also von wegen, auch die Daedalus war häufiger mal da und da ist nie was passiert. Also weiß ich was, das wäre jetzt. Also ja, orbitales Bombardment, ne? Dass du da mit der Railgun öfters schießt oder ähnliche Geschichten. Aber wird ja eigentlich reichen, dass du einmal dran vorbeifliegst, guckst, wo denn die Energie da irgendwie massiv gepotenziert wird, schießt da einmal drauf mit der Railgun, dann war's das auch. Ne, also weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie so gefährlich sind. Und auch die Aussage mit dem von wegen, ja, die Schilde sind ja in Mitleidenschaft gezogen. Ey, sorry, das ist ein Energieschild. Also, ne, da sind ja keine Maschinen deshalb kaputt gegangen.
Nee,
Ne? Du
das
hast
also.
ein. Ne, also da war Strain drauf, du bist abgehauen, so von wegen, sobald du ihn wieder anmachst, ist er bei 100%. Also, ja. Lazy Writing, lazy
Ja.
Writing.
Es tut mir leid, Sir, aber ich kann da nicht anders denken, dass ich da irgendwie mit mich verantwortlich fühle. Und warum das? Hat hier wir dir das gesagt? Nein, Sir. Naja, John, hör mal zu. Also er steht dann auf der LS. Ich war hier eben diese. Irgendwie schon hinweg. Ich weiß, du hast da deine Kritiker, aber ich persönlich denke, du machst ja einen super Job. Danke, Sir. Und ja, also du solltest Adonis leiden, nicht hier, Dr. Wir. Also in die Richtung geht's jetzt. Und nun, dann wäre ich der Mann und gegen was? Achso, gegen wen wäre ich dann wütend? Ja, okay. Alice
Genau,
lächelt.
dasselbe hat ja, ne, dasselbe hat ja Colonel O'Neill ja auch schon mal damals
Genau.
gesagt,
Ja.
ne, so, dass er dann wirklich, gegen wen sollte er denn dann rebellieren?
Ja,
Also,
er muss ja. Ja, genau.
war immer gegen die
Ja,
Obrigkeit und dann
genau.
wäre ich die Obrigkeit.
Das ist doch blöd. Und Alice sagt, hör mal zu, also wegen uns wird die Erde hier nicht mit einer Armada von Replikatoren-Schiffen sich befassen müssen. Ne? Also das, was auch immer hier passiert heute, das war schon das Richtige. Also egal, wie das Endergebnis dann aussehen wird. In Lizes Büro, Tila sitzt da mit am Schreibtisch und Liz wütet da im Raum schreiend rum. Ja, er hat mich noch nicht mal konsultiert. Und ja, also Tila sagt, ich stelle mir vor, dass sie da das Bedürfnis nach Geheimhaltung Ne, das vielleicht lag es daran und nee, hier, ich bin hier, habe die höchstmöglichste Clearance. Nee, die versuchen mich hier immer zu untergraben, ne? Militär, die mögen mich nicht, dies, das, hier, Zivilistin, eine Frau, leitet die Stadt. Also, ja, da geht es wieder in diese alte Nummer. Und Tila merkt auch nochmal an, dass das aber General O'Neill wirklich, also wahrscheinlich, nehme ich mal, nicht so sieht. Der hat dich doch schon mehrmals unterstützt, ne? Der glaubt an dich und ja, schon, aber nur wenn die Dinge gut laufen und ne, und sobald hier irgendein Problem ist, dann kommt das Militär und übernimmt hier die Kontrolle und ja, Tila sagt dann, ja, aber du möchtest doch bestimmt nicht hier irgendwie militärische Angriffe koordinieren. Ja, sag ich auch nicht, aber schau mal, also unsere aktuelle Situation, der hätte man doch leicht vermeiden können. Ich habe hier so viel schon gesagt, aber irgendwie meine Meinung hat ja kein Gewicht und ja, es geht hier irgendwie nur Sicherheit, Schutz der Stadt und das IOA ist froh, mich eben hier zu haben, aber wenn die großen wichtigen Entscheidungen sind, ne, dann da bin ich raus, muss da vielleicht zurücktreten und Tila sieht es jetzt nicht so, gib dir mal Zeit und du musst und so weiter. Und
Ich
McCain,
weiß auch nicht,
ja.
worüber sie sich hier an der Stelle aufregt, mal ganz ernsthaft. Das ist Liz Position. Das ist egal was. Also der Leiter von Atlantis, auch wenn das ein Militär wäre oder so, wenn das IOA bespringt, es geht rechts rum, dann geht es dann auch rechts rum. Also das würde jedem auf dem Posten
Ja,
passieren.
egal, ja.
Das, ne, also du hast immer jemanden, der über dir steht, außer du bist Präsident der Vereinigten Staaten,
Dann,
meinetwegen da
ja,
nicht, ne,
aber
aber
im Normalfall. Ja. Nun kommt eine McCaysche Meldung über Funk rein, man hätte da was. Die beiden gehen dann, Frauen gehen in den Kontrollraum, John und Alice kommen da aus dem Konferenzraum, Ronan wandert da auch irgendwo mit rum und alle gehen nur zu Rodney und Roddick habe ich gerade zusammengelesen. Okay, Roddick. So,
ja, das ist so wie bei Dragon Ball. Fusion!
Genau. Sie sind jetzt
Oder
die
Two-Wix.
Two-Wix, genau. Das ist der Two-Wix hier von Stargate. McKay meint, also wir haben hier irgendwie mit ein paar Ideen hin und her geworfen und ja, nach vorne geworfen und zurückgeworfen, wie auch immer. Und währenddessen eben hätte man eine Idee gehabt, die funktionieren könnte und irgendwie, mir kam halt in den Sinn, die Stadt hat ja schon Probleme oder hat sowas schon mal gehabt, so ein Problem. Und Alice meint, ja, hier Ideen, Geschichten braucht man nicht, Doktor, ne? Ja, ich lass mich einfach überraschen, wenn ich deine Autobiografie lese. Okay. Er sagt mir einfach den Plan, ne? Und Rodney sieht ein bisschen verärgert aus. Wir tauchen unter. Wie, wer was? Naja, wir tauchen die Stadt unter, senken sie ab. Und wir meint, ja, aber du hast ja gesagt, können wir nicht machen. Ja, Selenka sagt dann vor 2 Jahren, eben bevor wir die Ancients kannten und eben noch nicht die neue Reihe an Systemen aktiviert hatten. Und ja, McKay springt bei oder will dann die eigentliche Erklärung oder wie auch immer sagen. Ne? Das Wie ist kompliziert, ich denke, es ist möglich, aber keine dauerhafte Lösung. Ne? Also, und Shepard meint, okay, also wenn es uns Zeit verschafft, ja, dann müssen wir halt das machen, bis uns was noch oder was anderes einfällt. Rodney triumphiert. Ja, Wollo, wie viel Zeit haben wir denn? Oder wie viel Zeit verschafft uns das? Fragt Ronan. Ja, eine Woche vielleicht. Also so richtig weiß man es nicht. Und okay, verstehe ich aber nicht, meint Alice, wieso überhaupt? Naja, sagt McKay, sehen Sie hier, also der Geschichtsteil hätte das viel klarer machen können. Also haut er noch mal einen rein. Wären sie etwas geduldiger gewesen? Ich hatte ein Bild von und Shepard und McKay. Und McKay dann, ja, hier 10, vor 10.000 Jahren, als die Ancients von den Wraiths belagert wurden, haben sie ja die Stadt, also ab, wie auch immer, versenkt. Und um eben diese Energieexplosion zu zerstreuen im Wasser der Wraiths, auf diese Weise konnte das Schild dann halt viel länger halten, als es eben an der Oberfläche halten würde oder könnte. Und deshalb machen wir das jetzt auch. Das Wasser dämpft eben die Strahlintensität diese Satelliten und kauft uns dann halt mehr oder kauft dem Schild mehr Zeit. Oh, das ist kompliziert heute. So,
Wobei das immer noch, wie auch damals schon, das hatten wir auch damals schon, hatte ich das angemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil durch den Wasserdruck alleine wird das Schild schon deutlich, deutlich mehr belastet als irgendwelcher Energiestrahl.
ja.
Also, ne, das ist dann auch eine zusätzliche Belastung. Also, das ist schon sehr, sehr dumm.
Wäre
Also,
das jetzt
wirklich
nur so ein
dumm.
1x1 Meter-Schild, aber es ist ja kilometermäßig schon sehr groß. Genau. Seneca meinte, wir können auch nicht vorhersagen, wie sehr eben der Strahl der Replikatoren abgeschwächt wird. Also vielleicht kauft es uns auch überhaupt keine Zeit. Also er ist ein bisschen pessimistischer. Und McKay meinte, es gibt eben keine gute Möglichkeit, da sicher zu gehen, was. Also man muss es, sollte es versuchen. Ja, dann machen wir das, meinte Alice. Und McKay lacht sich ins Fäustchen. Was, ich glaube, dass es dein Anruf ist. Okay, er schaut zu Liz und John und Alice gucken und wir meinen dann, was ist es oder Worst-Case-Szenario? Also verlieren wir dann irgendwie das ZBM, die Energie oder wie oder was? Oder was ist das Worst-Case-Szenario? Und okay, mein, ja, das Worst-Case-Szenario ist, dass wir beide eben die Zahlen falsch gelesen haben und dass das halt eine Menge verbraucht und die Stadt taucht dann gar nicht unter und so. Sehr ich es auch hasse zu sagen, Selenka ist nicht unfehlbar und Radek blinzelt ein bisschen empört rum. Und wir meinten, ja, ich stimme dennoch zu, das Risiko ist es wert. Okay, meint McKay, die Stadt hat bereits eine automatische Untertauchroutine oder so ein, keine Ahnung, Programmding im System. Ich brauche es nur ein bisschen zu optimieren und mit einem ZBM und dann da irgendwie Sicherheitsprotokolle deaktivieren, dies, das, anderes. Gib mir eine Stunde. Ja, und Radek werkeln dann da rum, die anderen. Machen da natürlich nicht mit, sondern gehen von dannen und dann ist es auch soweit, dass eine Stunde später eben wieder oder immer noch, würde ich eigentlich sagen, der Energieschild getroffen wird von diesem Laserstrahl-Gedöns. Ja, die Sonne geht da auf dem Horizont auf, Liz kommt in den Kontrollraum rein und ja, eine Stunde ist doch vorbei. Ja, wir sind bereit, meint McKay und Seneca meint, nein, Sie müssen doch hier, nee, und zeigt auf die Konsole und ja, ihr nur noch, also. Wir sind bereit, meint McKay. Also, ja. Na gut. Und ja, dann. Was gibt mir stadtweit? Okay. Ach
Ja,
so,
get me
irgendwie.
citywide. Sie möchte eine Durchsage an alle machen. Rundruf.
Genau. Dann sagt sie auch nur hier: Achtung an alle, ans Personal. Wir tauchen jetzt unter und suchen Timmy. Nein. Nachdem, wie ich das verstehe, könnte es ein bisschen holprig werden, aber das ist unsere letzte Chance eben, oder das ist ihre, so rum, letzte Chance, die Ausrichtung zu sichern, ne, hier und sich in diese ausgewiesene Bereiche zurückzuziehen. Also das hat man wohl davor auf Cam oder wie gemacht, oder gesagt, gebrieft. Und McKay meint, okay, ja, dann haben wir es jetzt oder wie und alles beschlossen und ja, fühlt sich so und bringen Sie uns runter, meint wir. Also sonst ist ja immer, bringen Sie uns rauf oder raus. Jetzt bringen wir uns mal hier alle runter. McKay lächelt, ei, ei, Captain. Und schaut zu Radek an, sollen wir? Und beide tippen auf den Konsolen rum und dann, ja, der Kontrollraum schaukelt ein bisschen, es vibriert da alles ein bisschen rum. Liz geht auf diesem Außenbalkon, da der ja sehr prominent immer zu sehen ist, zu und man sieht dann von dort oder ja, die Stadt auch ins Meer versinken, also sie natürlich mit, das gehört alles dazu. Das Wasser steigt auch in diese festen Wänden und man sieht auch, wie das Wasser dann auf diesen Schild praktisch so trifft. Und ja, dann fährt das ganze Ding nach unten und dann sieht man dann noch diesen dampfenden Replikatorenstrahl da kochen, in Anführungszeichen, auf diesen Ozean. Und während die Stadt dann weiter sinkt und es ruckelt alles sehr heftig, Radek und Rodney kontrollieren natürlich die Konsolen, was da so zu sehen gibt. Und ja, dann hat man das wohl geschafft. Der Denker meint, ja, wir sind jetzt unten. Liz kommt da wieder mit an Bord, in Anführungszeichen. Der, ja, sieht immer noch ernst aus, meint sie zu Rodney, weil man immer noch den Strahl da sieht. Ja, weiß ich, gib mir mal eine Sekunde. Ach Mist, meint McKay, er guckt da auf die Konsole und ich hab dir doch gesagt, meint der Denker. Und McKay so, ja, danke, Radek, sehr hilfreich. Ja, wa was denn? Und der Denker meint, dass eben der Strahl das Wasser viel effizienter durchbricht, in Anführungszeichen, als wir dachten. Hat es keine Wirkung, das Wasser? Fragt wir. Und ja, doch, hat eine Wirkung, meint McKay, aber nicht das, was wir wollten. Hören Sie mal hier, der Plan, das hat hier 3 Stunden gedauert, um die Nummer hier auszuführen. Wobei es war eigentlich nur eine Stunde, oder? Ja. Und zusätzlich, schaut auf seine Uhr, hat uns das jetzt wohl 10 Stunden gebracht. Und der Lenker korrigiert es nochmal runter, L9. Ja, McKay dann,
Ja,
ja, neun.
wobei das auch eigentlich ja Quatsch ist. Also wirklich, das Wasser musst du erstmal verdampfen und da, der ganze Planet ist voll Wasser. Also, was das an Energie von dem Strahl abzapfen würde. Also wenn der jetzt so mächtig wäre, dass der irgendwie da Power von x-tausend ZPMs dahinter hat, dann würde das mit einem ZPM auf Atlantis auch nicht halten. Also die betreiben da jetzt, also das ist auch irgendwie merkwürdig. Also entweder ist das jetzt ein Strahl, der von Dutzenden von ZPMs betrieben wird, der so viel Energie da reinpumpt, dass es das Stargate unendlich viel aufhalten kann, da macht ein Schild, was mit einem ZPM getrieben wird, auch keinerlei, also das wäre da durchgegangen wie ein heißes Messer durch Butter. Also das ist auch, also entweder oder, entweder habe ich da unendlich Energie hinter, dann wäre der Strahl auch unendlich mächtig. Ja, dann würde das mit dem Wasser vermutlich egal sein, aber dann wäre der Strahl auch direkt durch das Schild durch. Also entweder oder. Also wenn das jetzt nur mit einem ZPM betrieben wird und so ein Larifari-Strahl ist, ja, dann würde der das Stargate aber auch nicht offen. Also das macht keinen Sinn. Also wirklich nicht.
Ich glaube, man hat wahrscheinlich uns nicht gesagt, da ist noch im Hintergrund ein schwarzes Loch, was sie anzapfen oder so. Ja, das hat man weggelassen, deshalb ergibt es noch weniger Sinn. Genau, wir meint, okay, was ist denn, ach genau, jetzt kommt das, was ich vorhin dachte, das ist okay, genau. Jetzt sagt nämlich wie, okay, was ist denn der Plan? Rodnik schaut Radek ein bisschen ratlos an, der zuckt auch nur mit den Schultern, alle blicken zurück auf Liz. Das war der Plan. Ja, auch gut, da freut man sich doch sowas zu hören, wenn das nicht wirklich was gebracht hat, aber na gut. Später sieht man immer noch logischerweise den Laserstrahl da, das hier steht immer Balken, auf das Schild treffen. Dann John, Ronan und Tela sind auf dem Balkon, starren nach oben und Ronan sagt zu sich eher selber: Ah, ich muss auch dieses Ganze, diesen Wissenschaft, das muss ich auch mal lernen. Und Shepard so: Hey, wieso? Naja, ich bin halt in diesen Situationen nicht nützlich. Und wenn wir irgendwie in Streit geraten, irgendwie ausbrechen müssen, wenn ich jemanden töten muss, dann bin ich dein Mann. Aber hier, lass ein Laser den Schild der Stadt angreifen, dann keine Ahnung, was ich da machen soll. Shepard meint nun: Also, deshalb haben wir ja ein, wir sind ein Team wie die Fantastic Four. Ne? Und Teela und Drohne runzeln die Stirn und verstehen das natürlich nicht. Und Shepard sagt mal: Hier, Comic, Superhelden, dies, das, die Verbrechen bekämpfen. Und ich wäre also Mr. Fantastic, Ronan wäre das Thing, McKay wäre hier die menschliche Fackel. Und er schaut den Teela an und sie sind halt die unsichtbare Frau. Ich bin nicht unsichtbar. Könnte auch so ein Teela-Spruch gewesen sein von Teela. Und Shepard: Nein, nein, McKay ist auch keine menschliche Fackel, ja, aber. Und wieso bist du jetzt eher irgendwie Mr. Fantastic? Fragt sie. Und Shepard: Naja, ich bin der Anführer und so. Und ja, also. Teela sieht da sehr, weiß nicht, was der Phase ist, aus. Und Shepard: Ja, ich sag nur, weil wir ein cooles Team wären und auch unsere Stärken nutzen. Und naja, so richtig, ja, kommt es nicht an.
Aber das hätte schon was. Also bitte, so als Superhelden-Team, das ist ja dann so comicartig. Und in Comics gibt es ja dann immer sowas wie so ein Kryptonit oder sowas. Ne? Und dann kommt
Ja.
dann der McKay mit seinem Umhang dahergeflogen oder so. Und dann kommt dann jemand mit einer Zitrone.
Genau, Citrus Man. Dann ist erstmal vorbei mit dem Spaß,
Ah,
ja.
geil.
Genau. Also er zieht sich jetzt auch zurück, weil er irgendwie, keine Ahnung, es bringt jetzt, es geht nicht weiter, das Gespräch bringt, ergibt nicht viel. Ich werde mal nach McKay sehen und Teela sieht Ronan an und der schmunzelt ein bisschen. Ja, und dann geht's für uns ins Lab, wo bei Rodney und Radek schon die Laptops glühen. Und ja, da geht's dann weiter.
Ja, man starrt auf die Computermonitore, als Shepard reinkommt und ja, er wundert sich schon, dass man sich hier nicht streitet. Und er sagt: Okay, ich kann mich hier über nichts streiten. Ich bin, er hat keine schlechten Ideen mehr, endlich. Und ja, ne, sagt der Denker, ein bisschen grummelig, so von wegen. Also, wenn wir das hier überleben, dann wird er sich versetzen lassen. Und ja, ne. Okay, dann, ja, du wärst bitte, ne, du bist doch erst zu deiner Hochform hier aufgelaufen, unter mir, also seitdem du unter mir arbeitest. Und hey, bitte, also ich habe mein eigenes Department, ne, weißt du doch. Und ja, dein Department ist so ein Joke. Also sie fangen sich jetzt direkt erstmal an zu streiten. Und okay, ja, der Quatsch, der Shepard, ja komm, lasst mich doch mal hier aus dem Scheiß hier raus. So von wegen, ne, ja, was haben wir jetzt irgendwie noch einen Tag, bevor da irgendwie die Stadt zerstört wird? Und ja, ihr diskutiert darüber rum, wer für wen arbeitet. Und der Selenka kommt dann auch zurück zum objektiven Thema und sagt dann: Ja, also egal, was wir hier durchgeführt haben, jedes Szenario endet in Katastrophe. Na, also es gibt keinen Ort auf dem Planeten, der uns, wo uns das Ding nicht bekommen könnte. Und McKay und Shepard schauen sich dann an und Shepard so, du glaubst doch nicht. Und okay, nee, also, ne, also ist das Ding hier irgendwie zu alt dafür? Nee, aber die Replikatoren haben doch hier irgendwie alles irgendwie repariert und wir haben nur nicht die Energie und ja, könnte aber, und Denker fühlt sich da irgendwie so ein bisschen außen vor. So wie, hä, was, wieso? Ja, und Shepard sagt, ja, hier kommen die Drilling-Plattform und ne, ihr habt das Ding doch in Betrieb genommen, oder? Und ja, doch, so gut wie, können es nur nicht mitnehmen. Und Denker, hä, wohin mitnehmen? Na, wir, ja, brauchen wir auch nicht, sagt Shepard. Ne? Also wir müssen ja jetzt noch irgendwie so einen Energieboost kriegen. Und ja, also Rodney meinte, könntest du recht damit haben. Und beide machen sich dann vom Acker und Zelenke bleibt für zurück. Hey, was ist denn jetzt die Idee? Hey! Und wir sehen dann die Drilling-Plattform. Ja, und dann Coleman da unten an Bord. Ne? Das Ding ist wohl verbunden, sagt er. Und ja, können wir jetzt Energie rausziehen oder nicht? Und ja, doch, ne, wir haben jetzt gerade in die Kruste gebohrt und ja, könnte dir 90% geben. Ja, ne, an Bord von Atlantis. Also es ist wieder so ein Gespräch, was zwischen den einzelnen Locations hin und her wechselt. Und ja, McKay dann, ja, zu Shepard, zu finden. Ja, da geht doch der ganze Plan dahin. Und ja, kann ich das ZWM den Unterschied machen? Ja, das ZWM ist ein bisschen beschäftigt damit, irgendwie das Schild zu halten. Und ja, aber wenn es das nicht tun müsste, und ja, wie wäre es, wenn wir hier irgendwie den Stress vom Schild direkt wegnehmen? Und ja, wir brauchen circa eine Minute, sagt McKay, aber was hast du denn überhaupt für eine Idee? Und ja, im Briefingraum ist wohl ein bisschen später, sieht man die versammelte Mannschaft. Und Shepard berichtet, ja, also der Lantianische Moon hat doch irgendwie auch ein paar Satelliten, also selber ein paar Satelliten. Und McKay ergänzt, ja, so Asteroiden, große Stücke, ne, also Stücke vom zweiten Mond, den es früher mal gab, ne, den es jetzt nicht mehr gibt. Und ja, wie wäre es denn, wenn wir Lorne hier irgendwie hochbeamen und da irgendwie 302s, ne, da irgendwie nah genug dran, um das Ding, um dem Ding einen kleinen Schubs zu geben, der es in unsere Richtung bringt. Ja, Alice, also bitte, du willst einen Asteroiden hier auf uns stürzen lassen? So von wegen, ist das eine weise Idee? Und ja, diesmal ist es das. Wobei das ja auch irgendwie auch quakig ist, worüber sich da hat. Es geht ja nicht darum, das Ding irgendwie in Richtung Atlantis zu schubsen, sondern halt nur in die Position
Genau,
über
ja.
Atlantis zu bringen. Also die Unterhaltung, also die Hälfte davon macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Wir sehen im Weltraum ein paar F-302s, die da im Asteroidenfeld fliegen. Ne? Unterhaltung Lorne und hast du nicht gesehen. Ne? Wir müssen da irgendwie nah ran, uns anklammern, ne? Müssen das irgendwie ein bisschen drehen und ja, so dass es dann wie ein Schiff fliegt. Ne? Langsam und aber dann Richtung, ja, ne? Also wird wohl schwer sein, das zu tun, aber es ist auf jeden Fall ein Schiff. Und ja, dann auf wie Jungs, na, lass uns hier die alte Dame hier mal für einen Spaziergang vorbereiten und 3 und 4 Burn, Full Thrust und ja, man sieht es, der Asteroid ändert seinen Kurs und Lorne ist hellauf begeistert, hätte da wohl nicht dran geglaubt. Und ja, hier, One und Two, Burn, Burn und unten im Kontrollraum beobachtet man das Ganze und lässt wissen, ob es denn funktioniert. Und merke, ja, langsam, langsam. Na, sie bringen es Richtung Planeten. Ja, sollten sich auf jeden Fall beeilen, bevor uns die Energie ausgeht. Und Lissa, also wir können das wirklich tun. Und Merkel sagt, ja, glaub schon. Und ja, Liz will wieder citywide und ja, wir können uns hier irgendwie nicht auf dem Planeten verstecken und deshalb sind McKay und Colonel Shepard mit einer anderen Idee aufgetaucht, ne, um dem Satelliten zu entkommen. In den nächsten Stunden werden wir den City Star Drive anschmeißen und in den Weltraum abdüsen. Wir werden den Planeten also verlassen. Ja, wir sehen den Schild, wie er immer noch unter dem Ansturm des Strahls hält. Und Ja, in Lizes Büro kommt Alice dann dazu und ob er denn reinkommen könnte. Und ja, alles nicht essentielles Personal ist auf die Apollo gebeamt. Weiß ich nicht. Kann man mit einem Schiff die ganze Besatzung da runterbringen? Also Atlantis ist groß. Das werden wohl viele, viele Leute sein. Aber ja, auf jeden Fall gut, gut. Und ja, ne, Alice will dann wissen, hat McKay denn hier schon ein neuen Ort gefunden und ja, M12578 und unbewohnt, hat einen großen Ozean und ja, er wollte das jetzt ungern irgendwie auf festem Boden irgendwie landen lassen. Achso, ich hatte mir hier aufgeschrieben, ist irgendwie ein bisschen albern, dass man da jetzt irgendwie die das Leute zurücklässt, aber wir haben ja gehört, es wird ja gebeamt. Es wird ja gebeamt. Wobei, wie das durch das Schild gehen soll, weiß ich auch nicht, aber egal. Ja, Alice ist aber vermutlich irgendwie auf einem anderen Grund da und sagt sie, ja, okay, ich verstehe, dass sie mich nicht mögen und ja, Liz will ihm widersprechen. Ist okay, ne, so von wegen, mir geht's mit ihnen ja nicht viel anders und das ist ein bisschen überrascht. Na, und ja, es tut mir leid, wenn ich hier irgendwie irgendwelche Grenzen überschritten habe, was ihr Kommando angeht, dann entschuldige ich mich. Ne? Ich bin normalerweise gewohnt, dass ich die Kommandos gebe und also ja, also ich wollte jetzt nicht, dass Sie glauben, dass ich Sie nicht respektiere, Doktor. Das tue ich durchaus. Sie bedankt sich und ja, wünschte, dass der Rest des Militärs das auch so tun würde. Ja, das könnte er nicht sagen, aber Colonel O'Neill ist auf jeden Fall auf deiner Seite und ja, lacht irgendwie trocken und ja, er macht sich dann vom Acker. Man bedankt sich nochmal und es geht dann von dannen im atlantischen Korridor, Nähe des Thronraums, des Stuhlraums, Sigmund McKay und Shepard, die da den Korridor entlang laufen. Ja, ne, McKay berichtet, ne, ein bisschen lenker hat er irgendwie nochmal, ist nochmal über den Code drüber gegangen, sieht ganz gut aus. Ne, also hier die Energieoutput von der Drilling-Plattform ist so hoch, wie es sein könnte. Ja, und ja, so wegen, sobald das kann also losgehen. Und ja, Shepard, so, ja, also wir werden das Ding jetzt hier irgendwie nicht stören. So von wegen die Drilling-Plattform, aber doch, doch, aber 30% der Power, ne, also werden da irgendwie direkt in den ersten 10 Minuten, 10 Sekunden verbrannt und ja, wir werden dann die Cord irgendwie trennen und dann werden wir auf das ZPM umswitchen. Und ja, wenn wir den Satellitenstrahl unterbrechen können, so, ne, also der wirklich unsere Power Level strained, dann sollten wir da genug Saft rauskriegen, um das Ding hier auch durchzuziehen. Und dann sind sie im Kontrollraum angekommen, also im Stuhlraum angekommen. Und da geht's dann weiter.
McKay, ja, schau mal, wie geht's da, Lorne? Und ja, er macht sich eine gute Zeit, meint McKay. Er soll hier in den nächsten 20 Minuten hier sein. Er nimmt dann das Tablet und ja. John ist da sehr nervös auf dem Stuhl und ja, nun, ich denke, es ist Showtime, meint er. Und das können sie wirklich machen? Fragt McKay nochmal nach und Shepard, die Stadt fliegen? Ja, wovon soll ich denn sonst sprechen? Ja, ich habe mal hier eine V 22 Osprey geflogen und McKay meint ja, wie das war's so groß wie die Stadt, also ja, ein bisschen das Geplänkel. Müssen nur Hände und Füße dafür benutzen und sich einfach hinsetzen und dann nachdenken, fliegen, meint Shepard. Und okay, warum steigen sie dann einfach in den Stuhl und beginnen dann damit? Und ja, er beginnt den Raum zu verlassen und schon setzt sich dahin. Der Stuhl leuchtet auf und Rodney kehrt zu ihm zurück. Okay, ich gehe jetzt in den Kontrollraum und der Lenker wird eben das ZPM da überwachen. Und ja, viel Glück, meint er noch irgendwie. Und ja, dir auch in dem Raum, Lorne. Und meint dann, ja, kannst du mich hören, McKay? Und McKay aus dem Kontrollraum, ja, hier 5x5 bist in Position. Und Lorne meint, ja, wir nähern uns, wann bist du ungefähr fertig? Und McKay meint zu Zelenka, ja, ich brauche jetzt hier ein Go oder No-Go, was ist denn jetzt hier Phase? Und Zelenka meint, ja, okay, wir alle nicht wesentlichen Systeme runterfahren, wir sind im grünen Bereich und sind wir das bereit, ja, bereit, wie ich jemals sein werde oder ja, halt diese normalen Dialoge da immer. Und McKay meint zu Lorne, okay, Major, dann stellen Sie mal sicher, dass wir uns hier so langsam wie möglich bewegen. Und
Das mit Lorne ist übrigens auch lustig. Man sieht an Bord der F302, man sieht ja nicht nur Lorne, also beziehungsweise er redet da, aber da ist ja noch ein zweiter Mensch drin. Die haben Daedalus-Overalls an, obwohl es ja eigentlich Leute von der USS Apollo
Das
sind. Ne?
stimmt.
Also der Major Lorne ist ja auch eigentlich von der Daedalus, also die haben die falschen Tags an.
Sind Sie sicher, dass das Ding nicht einfach beim Satelliten da lupen wollen? Und nein, Sie könnten leicht wieder eben in diese Position navigieren und das ist immer noch unsere beste Wahl. Okay, meint Lorne, der Asteroid bewegt sich dann langsam auf diesen Strahl zu. Und die F302 lösen diese Greifer oder wie das heißt aus. Ja, und das Paket ist jetzt auf dem Weg, auf dem Kurs und wir fliegen jetzt zurück zur Apollo. Viel Glück. Und man meint, okay, hier die Reisezeit basiert eben auf der aktuellen Geschwindigkeit berechnet und das war's. Wir sind, also ist alles okay. Er schaut Liz nochmal an. Okay, hier geht's nicht. Er aktiviert ein paar Steuerelemente. Unter der Stadt sind Ausfallmechanismus und die Stadt beginnt dann zu erbeben, zu zittern. Tila hält sich nervös irgendwo an der Konsole fest. Die Stadt steigt dann hoch, um eben praktisch dem Strahl entgegen, dem Satellitenstrahl. Im Stuhl dreht sich dann langsam John und hat die Augen geschlossen, konzentriert sich da. Und McKay meint, okay, der Asteroid tritt jetzt in den Strahl ein und über dem Planeten sehen wir dann, wie dieser Strahl erstmal unterbrochen wird von diesem riesigen Asteroiden und der dann diesen Asteroiden durchbohrt oder schneidet langsam. Und ja. Genau, die Stadt steigt weiter hoch. Die Oberseite des Schildes durchbricht die Oberfläche und der zentrale Turm ist dann auch am Tageslicht angekommen. Eine Flutwelle ist auch zu sehen, also so wie das immer ist. Ozean kocht. Und McClain meinte, ja, wir fliegen aber noch nicht hoch genug. Das gerät hier ins Stocken in diesem Stuhlraum. John macht ja schon die Augen auf und meint, ah, das funktioniert nicht. Ja, machst du das falsch? Ja, sicher, klar, gib mir die Schuld, wir haben nicht genug Kraft. Oh, sicher, gib mir die Schuld. Es funktioniert nicht, wir müssen andere Gründe da, was soll es denn sonst geben? Ich habe hier nichts mehr, was ich dir geben kann, meint McKay. Und ja, wir schalten sie es aus. Was denn? Und wir, ja, senken sie das Schild und hä, wir gehen, fliegen doch ins All, können dann ohne Schild nicht atmen. Und Shepard meint dann eben, ja, schalten sie das dann halt wieder an bei 18.000 Fuß. Wir brauchen noch ein bisschen Schub, um hier das zu machen. Und okay, könnte funktionieren. Er dreht sich um zur Konsole und tippt darum. Über den Planeten sehen wir eben weiter, wie der Asteroid geschnitten wird. McKay meint dann, okay, ich habe es geschafft. Also ich gebe dir alles, was ich habe. Und John schließt wieder die Augen, konzentriert sich. Genau, und die Stadt geht jetzt weiter nach oben, bloß halt eben ohne den Schild, dass er aktiviert ist. Genau, und McKay meint, das war's. Wir fliegen, ja, und Liz lächelt und geht da auf die Treppe zu und Ronan geht dann auch aus dem Kontrollraum. Tila ist da auch und man blickt sich um und das ist es also. Die Zeit ist um und jetzt wieder Schild aktivieren, meint McKay. Genau, der Schild beginnt sich dann praktisch langsam wieder von dem Boden so zu entfalten. Im Weltraum erreicht die Strahl mittlerweile die schwächste Stelle des Asteroiden und brennt dann das auch weg und steuert somit wieder auf Richtung Planeten bzw. Stadt zu und trifft dann auch die nicht geschützte Stadt am Turm. Da am, oder einem der Türme, es sind ja mehrere Türme hier im Atlantis. Und das Schild ist ja noch nicht ganz drüber, es kann man nicht gut erzählen, wenn ihr es nicht gesehen habt. Also ihr müsst es die Folgen auch gucken. Und ja, Liz zuckt dann und hebt die Arme ins Gesicht bedeckt, während der Ball, ja, der Strahl, der durchs Fenster wabert und Glas zerschneidet und sie rückwärts durch die Kante fliegen lässt. Sie stürzt dann zu Boden und dann ist es so, dass das Schild sich wieder ganz schließt. Aber der Schaden ist ja bereits da. Rodneys Konsole explodiert auch und ein Stück Wand bricht da. Und John liegt da im Stuhlzimmer auch und ja, genau. Und in der Szene ist es auch so, dass eben wurde eben Dr. Weir von Kylie Forno, also der einer Stuntfrau, verkörpert, die zum Schutz vor diesen Glassplittern der Explosion eine so eine Plexiglasmaske trug. Und als es dann gedreht wurde, sollte sie eben im hohen Bogen da, ohne die Treppe zu berühren, auf Matten, die vor dem Stargate lagen, fallen. Also das war der Plan, also durch so ein Seil nach hinten gezogen werden, hat man auch schon öfter mal verwendet hier in Stargate. Doch, die vielen Glassplitter der Explosion landeten halt vor ihr auf den Matten, sodass ein Mitarbeiter eben des Stunt-Koordinator James Bamford, der am Sicherungsseil stand, dann im letzten Moment sie noch hochziehen musste, also sonst wäre sie da irgendwie ernsthaft verletzt worden. Und deshalb ist es so, dass man Dr. Weir in der Episode jetzt hier nicht final auf dem Boden landen sieht. Genau, in der gleichen Einstellung sieht man auch ganz links im Bild dran einen Fuß irgendwie von einem Stuntman, Kevin Sorbo, Stunt-Double in Andromeda war der wohl und ja, keine Ahnung. Und so. Genau. Shepard meint jetzt, also der ist, hat sich wieder aufgerappelt, bringen Sie uns in den Hyperraum. Die Stadt steigt dann in den Himmel und ja, augenscheinlich geht es auch in den Hyperraum. John deaktiviert dann den Stuhl, setzt sich mal auf und meint, wir haben es geschafft. Er wird von Wissenschaftlern angenickt und angelächelt und Shepard so, Michaelis, also durchs Radio, aber da ist nur, irgendwie kommt da nichts. Und McKay meint, ich brauche hier ein medizinisches Team für den Kontrollraum, mehrere Verletzte. John springt dann auch gleich auf und dann rennt davon, während wir die Stadt im Hyperraum, ja, fliegen sehen. Und ja, dann im nächsten Shot sehen wir dann im Ärzte, wie dann die behandelten Verletzten ja, sich darum kümmern.
Genau, Dr. Keller ist zu sehen. Shepard will dann wissen, was ist denn überhaupt hier passiert? Und ja, hier, ne, der Strahl hat irgendwie den Tower getroffen bevor. Aber dann kommt, ne, also kommen dann Leute dazu und ja, Adams irgendwie, der Medic Adams, bandagiert da irgendeinen Typen mit Schrapnell und Adams, ne, so von wegen, das, ne, der hat doch nur einen Cut. Ne, so von wegen Druck drauf machen und dann geht zum nächsten. Ne, da gibt es ein paar mehr Leute, die schlimmer dran sind. Und Shepard hat aber andere Sorgen. Wie geht's denn Elisabeth? Keine Ahnung. Ne, hat sich, hat, ne, ist schwer gefallen. Ne, Pupillen sind irgendwie geweitet und ja, muss sie unter den Scanner bringen. Ich weiß in ein paar Minuten mehr. Ja, Liz wird dann rausgekarrt und ja, im Kontrollraum kommt dann Shepard oben an und ja, ne, also oben hat er liegt da irgendwie und hat irgendwie ein Stück Glas in seiner Brust und jammert ein bisschen rum. Und so viel, ach, mir geht's gut, ne? Bienenstich, Insektenstich, ne? Irgendwie ging's schon schlimmer. Warum hilft dir denn keiner? Ich habe denen gesagt, ich brauche keine Hilfe. Ne? Andere Leute brauchen das. Mehr glaubt er aber nicht und wendet sich dann an diesen Adams. Ich hatte mir nicht aufgeschrieben, der ist der einzige Mal, wo er dann auch zu sehen ist und auch irgendwas sagt. Ich hatte mir nicht aufgeschrieben, wer das ist. Ich glaube, ich hatte ihn aber auch nicht gesehen in der Liste. Bring diesen Mann in die Infirmary, er bestätigt das und dann McKay wendet sich an den Rest. Ne? Wie geht's euch denn? Und was ist denn überhaupt passiert? Und ja, McKay sagt es dann auch nochmal. Ne? Also der Strahl hat irgendwie den Turm gestreift, bevor das Schild geschlossen worden war. Und ja. Schaden, ja, minimal, vielleicht, ne, also ich konnte die Schilder ja wirklich schnell hochbringen, ne, also, ja, ne, und dann beginnt eine Alarmsirene zu klingeln und merke, ey, scheiße, was ist denn das jetzt? Und ja, das Schiff ruckelt und Teela will wissen, was denn da Sache ist. Und ja, Atlantis fällt dann aus dem Hyperdrive hinaus und das berichtet dann auch McKay. Und sind wir denn schon angekommen? Nee, ja, hätte uns noch ein paar Stunden gebraucht. Der Hyperdrive ist nur ausgegangen. Ja, wieso? Keine Ahnung. Na, dann wieder hoch damit. Ich weiß noch nicht mal, was verkehrt ist. Ne? Also ich muss erstmal rausfinden, was denn passiert ist und wo sind wir denn überhaupt? Und McKay, ja, in der Mitte von nirgendwo. Ne? Keine Planeten, keine Monde, kein Stargate. Wobei das ja Quatsch ist, man hat ja selber eins. Ja, ne, ich will wissen, wie viel Energie haben wir denn noch? Und McKay guckt dann auf seinen Computer, das kann doch nicht wahr sein. Und wie viel? Und ja, also bitte, also hier, wenn ich hier dann alles richtig lese, haben wir noch 24 Stunden Energie leer. Ne, keine Schilder, keine Atmosphäre. Und können wir denn das Stargate? Und ja, muss ich jetzt irgendwie mal hier anpassen, rekalibriert mit der Lokation. Ja, wir sind verloren, wir sind an den Hyperspace, sind wir zu früh rausgefallen. Keine Idee, wo wir sind. Wobei das ja Quatsch ist. Der muss ja nicht das Stargate rekalibrieren. Das haben wir ja schon oft genug gehabt. Sondern du bist an einem anderen Ort. Du musst ja nur rausfinden, wo du bist und dann anhand der Lokation zum nächsten Ziel halt die Daten ermitteln. Also du musst nicht das Gate kalibrieren, du musst einfach nur ein Ziel dir auswählen
Das
und dann
stimmt,
ermitteln,
ja.
wie die Koordinaten heißen müssen. Also da ist nichts zu rekalibrieren. Und ja, da gibt es noch einen Shot von außen, ganz kurz, die Stadt im Weltraum, nichts zu sehen drumherum. Ja, to be continued, fade out, end credits. Wobei ich das auch interessant finde, dass man hier unbedingt diesen Schild braucht. Also mal ganz ernsthaft, auch die Daedalus kann im Weltraum
Ja.
fliegen ohne den Schild. Der Schild wird nur gebraucht, wenn du irgendwie im Kampf bist. Also den Schild hätten sie auch abnehmen können. Die Stadt sollte eigentlich mit Bulkheads und so versehen worden sein, dass du das schließen kannst und dann da drin, also du brauchst kein Schild dafür, denke ich mal. Das ist ja ein Raumschiff.
Das stimmt.
Ja, Endcredits, Ende Gelände.
Ja,
Staffelende.
ja. Ende Gelände, Staffelende zur Trivia. Also diese Szene in der Atlantis halt, glaube zum ersten Mal von diesem Satelliten getroffen wird, sagte McKay, er bräuchte nur 5 Minuten, um die Situation zu analysieren. In der nächsten Einstellung sieht man Shepard, wie er da besorgt reinschaut, und hinter Shepard steht ein älterer Mann, und das ist Colonel AD bei der Air Force. Und der arbeitet da irgendwie, oder arbeitete früher als so ein Raketensilo-Offizier. Er und seine Frau wurden ans Set wohl eingeladen, um die Dreharbeiten zu besichtigen, wobei er da eben für eine kurze Statistrolle auch da bekam. Und ja, sie ist, also in der nächsten Szene in Wirs Büro ist er auch nochmal, sie dann zu sehen, wenn McKay über den Satelliten was faselt, sieht man sich irgendwie durchs Fenster zusammen mit Chuck da sitzen. Genau. Die Aufnahme von dem Major Lorne in dieser F-302, wie er da sitzt, wurde von dem Kevin Smith selbst gemacht, indem er da eine kleine Handkamera auf dem Schoß liegen hatte. Auch nicht so üblich. Ja, fast bis zum Drehende war noch nicht ganz klar, was mit Wir nach der Episode passieren sollte. Interessant. Und ja. Genau. Als für diese Episode man das so vorgeschlagen wurde, dass Atlantis eben den Planeten verlässt, war Robert C. Cooper zunächst dagegen, dass man das, also, weil man hatte diese Nummer ja mit den Wahlen immer auf dem Planeten, und nach einer hitzigen Diskussion darüber schlug Joseph Molluzzi vor, dass eben Atlantis den Planeten verlässt und die Kurzstreckensensoren dann irgendwie Bewegung vom Planeten empfangen und die Crew kann dabei zusehen, wie die Wale mit Flügeln den Planeten verlassen, um einen neuen Planeten zu suchen. Martin Gero nannte das Vangels, also eine Wale und Engel zusammengewürfeltes Wort. Diese Idee hat es aber, wie ihr sehen könnt oder bemerken werdet, nicht in die finale Nummer geschafft hier. Und das wurde erwähnt, also hat mich wohl gelesen, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es stimmt, denn das soll angeblich die einzige Stargate Atlantis-Episode sein, die die Race nicht einbezieht, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir haben so oft Folgen, wo die nicht vorkommen, und ich glaube, die werden auch nicht immer mit einem Wort mal erwähnt, deshalb unter Vorbehalt. Also, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber naja. Es gibt auch Übersetzungsfehler hier. Bei Minute 17:50 sagt Colonel Ellis, es ist physisch unmöglich, einen Stargate, ihr kennt das, länger als 38 Minuten zu aktivieren oder aktiviert zu lassen. Er meinte aber natürlich physikalisch unmöglich und nicht physisch. Also, weil ein Stargate hat keinen Körper. Genau. Ach so, und dann noch was mit dieser 38-Minuten-Nummer. Ich glaube, diese 38-Minuten-Nummer produziert mit die meisten Fehler in der gesamten Serie, habe ich das Gefühl manchmal. Und zwar, während man versucht, da rauszufliegen, das hat man jetzt mehrfach versucht, ne, um diesen Angriff der Satelliten das zu beenden, leuchten die Chevrons am Gate mehrmals eben bei einem eingehenden Wurmloch, und ja, genau. So. Dann, was? Während Dr. Wir mit Oberoth verhandelt, steht im Hintergrund ein Soldat, der die deutsche, ja, Fahne halt als Abzeichen am Arm hat, und die trägt da aber falsch rum. Genau, das hatten wir schon mal gehabt bei Rodneys Tau, das Spiel, ein freier Tag und Rache. Also es ist sehr häufig, ich weiß nicht, ob das mit der belgischen Fahne zu tun hat, dass das daher immer mal falsch ist. Das wäre jetzt meine einzig logische Erklärung. Wenn
Nein,
zwei.
die sind, die ist ja noch komplett anders. Die ist nicht nur von rechts nach links, sondern
Ja,
ist
aber
komplett
dass die
anders.
das dann daher denken, dass die das verwechseln oder so, das kann ich mir nur vorstellen, weil sonst. Weiß ich nicht, wie dieser Fehler, der entsteht ja oft, deshalb muss ich, also das wäre meine einzige Lösung. Genau, am Anfang der Szene, in der Sheridan in Alice Büro in Anführungszeichen, okay, tritt, sieht man Alice da vor einem Laptop, möglicherweise ein Dell, weil das so rundlicher Laptop ist. Und als man später in der Szene den Laptop von der Seite sieht, ist es aber ein anderer Laptop oder mit Atlantis-Zeichen. Ja, gut, kann, oder kannst ja einen Sticker drauf machen, keine Ahnung, ja. Andere Laptop hinstellen. Genau, wir kommen zu dem Zitat der Woche, das uns irgendwo hinstellt. Konntest du denn da was finden?
Ja, nicht wirklich. Also das Einzige, was ich vielleicht genommen hätte, dass Liz da nochmal irgendwie Colonel Alice Geschichte spiegelt mit dem von wegen, ne? Also das kann ich ja leider nicht tun, ne? Hast du nicht gesehen. Das ist ja nicht dein Kapuff. Das ist ja mein Call, den ich hier mache. Ansonsten, da war nichts, also nichts, was irgendwie rausstach.
Ich habe was von Beginn, wo es um diese Leistungsbeurteilung geht, und Rodney meint, das ist doch hier lächerlich, sowas von mir zu verlangen. Ich bin der Erste, der es zugibt und zeigt dann ungefähr in die Richtung seines Labors. So. Ich habe keine Ahnung, wer die sind. Ich will es auch nicht wissen. Wenn sie wollen, gehe ich mit ihnen ins Labor und zeige mit dem Finger auf die mich am wenigsten oder die mich weniger nerven als der Rest. Aber das ist auch alles, was ich machen kann. Das fand ich so einen klassischen Rodney, war ganz witzig. Genau. Ja, wir kommen zur Bewertung, wie sieht's da aus?
Ja, puh, also die Grundlage, ja, man trifft mal wieder auf die Replikatoren. Ja, okay, ne, Oberoth, ja. Die Prämisse ist natürlich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, mit dem ZPM ist natürlich totaler Quatsch. Also entweder habe ich da so viel Energie hinter und kann wie, so viel wie ein schwarzes Loch, sodass ich das Stargate unbegrenzt offen halten kann. Dann schneide ich dann aber auch durch ein ZPM-Schild auch durch wie Butter. Oder nicht. Also entweder oder, ne? Also das ist, weiß ich nicht. Der Plan der Replikatoren ist natürlich insoweit auch ein bisschen murksig, weil wenn die ein Stargate anwählen, muss das ja nicht auf dem Ding da oben. Das hatten wir bei den Russen ja auch, dass das gegebenenfalls dann nicht, ne, das, ne, wo die auf der Erde das zweite Gate betrieben haben, wo wir auch schon gesagt haben, ja, dann hättest du aber auch bei den Russen rauskommen können, wenn du. Ja, außer sie verbuddeln es halt jedes Mal, ne? Das kann natürlich auch sein. Aber in dem Fall, der Strahl hätte natürlich auch in der Kommandozentrale rauskommen können. Ne? Also, ist eigentlich ein dummer Plan. Und wenn das in der Kommandozentrale rauskommt, ja, okay, dann strahlt der Turm jetzt wie ein Leuchtturm in eine Richtung da die ganze Zeit den Strahl ab, aber es würde nichts passieren. Das Stargate würde unbegrenzt offen bleiben. Weiß ich, also weiß nicht, der Plan ist irgendwie so ein bisschen, naja, weiß ich nicht, ja. Ja, puh. Ich hoffe mal, die nächste Folge besser, aber dann tauchen die Replikatoren wieder nicht auf. Ja, ein Daumen in die Mitte. Also, das ist eher so, ja, typisches Monster of the Week, nichts Besonderes.
Ja, ja, würde ich mich eigentlich anschließen. Kann man jetzt machen, ist natürlich immer viel Quatschrisiko, wenn so eine neue Waffe irgendwie eingesetzt wird. Und das ist hier auch so passiert. Mit so Laserstrahlen und Schilden und Ozean, dann, ja, da muss man immer aufpassen, dass das dann technisch auch so nachvollziehbar, um es mal so zu sagen, ist es hier nur ganz entfernt. Haben wir Schlimmeres gesehen? Ja, war dennoch ganz unterhaltsam, was uns gezeigt wurde. Mal gucken, wie dann der Staffelauftakt wird in Staffel 4. Das muss ja richtig bombastisch abgeschlossen werden, dieser Zweiteiler. Sonst bringt einem ja dieser Vorlauf irgendwie nichts. Also sehe ich das jedenfalls. Schauen wir mal, ob das gelingt, aber ich sage auch Daumen in die Mitte. Und ja, ist natürlich einer der wichtigeren Episoden, wenn man jetzt den Gesamtkontext sieht und kann es auch nicht allein sehen, sondern muss die zweite auch noch sehen, sonst bringt einem das wenig. Und die werden wir auch sehen, aber dann ist das natürlich erst in der nächsten Woche soweit. Und genau, das Ding heißt Adrift im Original und im Deutschen Verloren im All.
Lost in Space, da
Lost,
taucht dann ein Roboter auf.
genau, Lost in Space. So wird es sein. Wir werden das beobachten. Ihr könnt gerne uns beobachten und nette Kommentare schreiben und auch Bewertungen. Und über Ko-fi natürlich auch mal unterstützen, wer das mal machen möchte. Und dann würde man sagen, genießt den mehr oder weniger zu heißen, zu kalten Sommer, das wechselt ja jeden Tag jetzt, bis der Sommer vorbei ist, habe ich gehört. Nein, vielleicht wird es auch mal beständig, aber es ist sehr gut, finde ich. Naja.
Das wissen wir ja, dass wir verraten das noch nicht. Wir machen ja Zeitreisen-Themen. Und zwar, wenn ihr das hört, dann ist der Sommer schon vorbei.
Dann ist das, ja, das Gefühl, ja. Schauen wir mal, was wird, was wird. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, ciao.